Hallo Welt. Das Thema der Woche: Harry Potter, Wizards Unite. Als Pokémon Go im Jahre 2016 startete, gab es sicherlich einige Schwierigkeiten. Es häuften sich Bugs, Unklarheiten und ein Spielsystem, das schnell ermüdete. Doch der Hype, der um Pokémon Go entbrannte, ließ den Titel erblühen. Pokémon Go erklomm den Thron der App Stores dieser Welt mit einem Umsatz von bis zu 2 Millionen Dollar pro Tag. Das Entwicklerstudio Niantic baute Pokémon Go beständig aus, gab jedoch ebenfalls bekannt, in neue Richtungen expandieren zu wollen. Mit Harry Potter Wizards Unite geht nun der zweite Titel von Niantic an den Start, mit ähnlichem Spielprinzip und offizieller Harry Potter Lizenz. Wir diskutieren, ob Niantic aus ihren Fehlern gelernt haben und ob Wizards Unite eine Chance im Augmented Reality Segment hat. Außerdem sprechen wir über die Übersättigung des Marktes mit Live-Services, über den Wegfall der Förderung für die deutsche Spielebranche und über die Auflösung der Zusammenarbeit zwischen Razer und der Streamerin Gabriela Cartuzzo. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs-Podcast Episode 146 mit
Natascha Baldo,
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simon. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge des Pixel-Diskurs-Podcasts im angenehmen, milden Deutschland. Was sind eure drei Tipps für das heiße Wetter?
Tretroller fahren.
So, Lifehacks.
Klimaanlage im Büro.
Ihr habt eine Klimaanlage?
Ja, die ist toll. Mein Büro hat immer angenehme 22 Grad und dann gehe ich einfach nicht raus.
Also als Angestellter an der öffentlichen Universität kann ich nur sagen, ich habe eine Sauna.
Ist im auch Büro, aber nicht schlecht. Ich habe gesehen.
Ja, genau. Ich hatte auch gedacht, vielleicht könnte ich dann irgendwie das nächste Mal, nehme ich dann so ein Badetuch oder so mit. Nee, aber was ich tatsächlich so, kleiner Lifehack, ich finde Lifehacks ja immer albern, weil eigentlich sind Lifehacks ja so Sachen, die irgendwie...
Das ist meistens Quatsch.
Das ist völlig offensichtlich, wird irgendwie herausgestellt.
Nee, es ist meistens irgendwie, dafür brauchst du jetzt irgendwie eine Colaflasche, einen Tennisball und irgendwas anderes, wo ich mir dann denke, ja, das, tut mir leid, dann kaufe ich mir jetzt irgendwie das, was ich eigentlich dafür brauche, anstatt drei
du
Dinge.
Du hast als Kind wohl nicht so viel MacGyver gesehen.
Nein, der hieß bei uns schon Colonel O'Neill und war in Stargate unterwegs.
Tja.
Ich bin älter als du.
Das ist interessant, weil ich kenne MacGyver noch. Ich hatte früher einen kleinen gelben Gummielefanten, den ich immer gerne mit zum Baden genommen habe, den ich MacGyver getauft habe, weil ich den so toll fand.
MacElephant.
Ja.
Ich habe MacGyver nicht geguckt. Ich kannte MacGyver. Und das lief auch irgendwas. Aber ich fand es nicht interessant.
Der hatte auch schöne Haare.
MacGyver.
Ja, das
der hatte
stimmt.
So volle 80er-Jahre Action-Hero-Haare.
Ja, aber ich mochte ihn, wie gesagt, mehr als Colonel O'Neill in Stargate.
Ich habe Stargate dafür nicht geschaut.
Ich gucke das auch gerade tatsächlich wieder, weil ich die komplette DVD-Staffel irgendwann auf der Straße gefunden habe. Wir sind ja mittlerweile im Zeitalter der, ja, DVDs brauche ich nicht, stelle ich an die Straße.
Ja, wie man das so macht, um den Klimawandel noch etwas zu befördern. Aber immerhin nehmen solche Sachen dann Leute ja oftmals noch mit, also so zu verschenken, Boxen. Ja. Ich
werde morgen alt.
Du bist alt?
Stimmt. Also nicht morgen, sondern gestern.
Ich habe mir das nämlich schon überlegt, wie wir das am besten machen, weil das Ding ist ja, jetzt nehmen wir gerade am Freitagabend auf, ausnahmsweise, weil wir am Wochenende jetzt, oder ich zumindest relativ beschäftigt bin, Natascha ist dann schon halb auf dem Weg in den Urlaub.
Ja.
Und Tobi hat Geburtstag und das Ding ist einfach, um jetzt dir zum Geburtstag zu gratulieren im Podcast, ist es eigentlich total schwierig, weil ich müsste dir eigentlich jetzt, während der Aufnahme, gratulieren.
Nein,
aber wenn ich dir jetzt in der Aufnahme gratuliere, die Leute hören das ja erst am Sonntag, dann wäre es eine nachträgliche Gratulation. Und dieses Zeitparadox hat mich so aus der Fassung gebracht, dass ich gedacht habe, ich lasse es einfach komplett.
Danke.
Also ich gratuliere natürlich, aber nicht in der Folge. Ich habe gedacht, ich lösche einfach deine Nummer nach der Aufnahme.
Was?
Nein, Quatsch.
Lösch meine Nummer?
Was hast du denn gespielt eigentlich, Tobi, in der vergangenen Woche? Hast du was gespielt?
Ja, Just Dance.
Ist es nicht zu warm irgendwann für Just Dance?
Nein.
Ja.
Schön, dass wir uns alle so einig sind.
Ich hab tatsächlich just vor dieser Aufnahme meine Post abgeholt und habe jetzt eine PlayStation-Kamera. Das Ding ist aber tatsächlich, ich spiele Dance Dance Revolution und Just Dance und ja, ich erzähle das auch manchmal ohne T-Shirt und solche Dinge. Weil ja. Man sieht mich ja dabei jetzt nicht, aber jetzt kann ich mich nicht vor eine Kamera stellen. Also aber wenn mir zu warm ist, dann habe ich auch einfach mal so eine Sporthose an.
Aber ich dachte aber nicht, dass man dich sieht, also dass man deinen Körper doch nicht sieht, sondern nur so eine Silhouette oder so, oder?
Da ist eine Kamera auf mich gerichtet.
Ja, aber die Kamera projiziert nicht das, was sie sieht, auf den Screen, glaube ich.
Aber selbst wenn, würdest du es doch trotzdem nur du sehen, wenn du alleine bist.
Was sagst du? Aber da sitzt dann der Shuhei Yoshida bei Sony und sagt dann,
endlich! Ja, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt vor allem auch so auf diesen Punkt, dann sehe ich endlich, wie ich tanze. Das ist eigentlich das Interessantere für mich, dass ich dann feststelle, wie schlecht ich eigentlich bin.
Das ist natürlich auch so eine Sache, ob man sich das dann wirklich anschauen will, weil jetzt ist ja bei Just Dance ist es ja nicht unbedingt immer elegant, das hast du ja auch schon mal erzählt, was man da macht, sondern man fuchtelt ja auch hauptsächlich rum, um irgendwie dann die Bewegungen mit dem Smartphone oder Controller nachzuzeichnen.
Ja, ich komme mir manchmal auch ziemlich bescheuert vor.
Natascha, was hast du gespielt?
Tatsächlich nichts, weil ich absolut gar keine Zeit habe.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch relativ wenig zum Spielen gekommen.
Stimmt auch gar nicht, wir haben Wizards Unite gespielt.
Ja, jenseits dessen. Also über Wizards Unite sprechen
das
wir gleich.
Das habe ich halt vor allem gespielt.
Genau, über Wizards Unite sprechen wir gleich im Thema der Woche. Ich habe ansonsten Beyond Two Souls habe ich tatsächlich nochmal durchgespielt. Das hatte ich ja vor vielen Jahren.
Hast du das denn gemacht?
Ja, so mal abends dann.
Echt?
Ja.
Heimlich?
Ja, heimlich. Also
das dauert ja schon einen Moment.
Es ist etwas länger, als ich es in Erinnerung hatte und es ist auch etwas besser, als ich es in Erinnerung hatte. Ich habe das ist jetzt 2013 rausgekommen und war so diese Situation, in der ich gerade noch von Heavy Rain relativ gehypt war, weil es irgendwie noch einige Sachen neu und interessant gemacht hat. Und dann war ich von Beyond Two Souls damals relativ enttäuscht. Mittlerweile ist ja diese remasterte Version auf der PS4 draußen. Die habe ich dann gespielt und diesmal tatsächlich auch im Koop. Denn das Schöne daran ist ja, dass es geht ja um Jodie, gespielt von Ellen Page, die verbunden ist mit einer sozusagen, ich sage jetzt einfach mal, transzendentalen Entität, einem Geist sozusagen.
Ich würde gerade sagen, ja.
Ja, könnte man so sagen. Ne? Und mit dem ist man verknüpft und kann dann auf Knopfdruck quasi die Rollen hin und her wechseln. Und das Schöne ist eben, als ich das alleine gespielt habe, hat mich das so ein bisschen enttäuscht. Einfach, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es auch wirklich zwei Entitäten sind. Aber wenn man das im Koop macht, ist das ganz anders.
Das ist natürlich cool.
Das ist ganz nett, weil dann hat man diese Situation, dass auch man selbst, also ich habe dann Aiden gespielt und man muss dann selbst eben nicht das machen, was sozusagen die andere Person auch unbedingt möchte, sondern man ist ja ein eigenständiges Wesen. Und das ist in wenigen Sequenzen wirklich stark herausgekommen, aber dann, wenn es stark herausgekommen ist, war es eine tolle Sache.
Ja, wobei ich habe das aber auch schon, als ich das gespielt habe, wenn ich dann Aiden quasi war, auch so gespielt, dass ich nicht quasi Jodie bin, sondern quasi auch Aiden, der einfach super sauer auf diese Party ist. Das ist ja kein Spoiler, dass es diese Party gibt, wo sie sich irgendwie freut, dann mit Freunden das erste Mal irgendwie so eine Party zu haben. Und dann hat sie auch ihren ersten Kuss von so einem Typen.
Wenn man das möchte. Kommt drauf an, ist entscheidungsbasiert.
Ich wollte meinen ersten Team.
Du wolltest knutschen.
Ja, ich wollte knutschen, es war so schön. Und dann hat dieser Typ, hat mich quasi einfach dann vor den anderen bloßgestellt und dann war ich so sauer, dass ich diese komplette Bude auseinandergenommen habe. Ja. Das war so ein Moment von, okay, jetzt hatte ich meinen ersten weiblichen quasi Teenage-Rage. So, ich fand das gut, weil das war sowas, was man ja so als Typ nie erlebt hat.
Ja, du.
Okay.
Hast du mit irgendwem rumgeknutscht und wurdest bloßgestellt? Ich nicht?
Nee, das ist mir, glaube ich, noch nicht passiert. Aber tatsächlich, also
so Teenie-Girl-Momente, tut mir leid, hatte ich nicht. Ich hatte eine männliche Sozialisationsjugend.
Es ist aber dennoch tatsächlich, auch wenn man das so spielt, als ob sozusagen es eine andere Figur wäre, ist es einfach spannender irgendwie, wenn man tatsächlich mit einer anderen Person das im Couch-Koop spielt. Vor allem, weil auch dann so ein paar Sachen nicht so wirklich schwer zum Tragen kommen, die ja eigentlich große Mäkel sind. Also das Writing ist halt teilweise wirklich wahnsinnig oberflächlich und super kitschig und das steht man dann schon mal eher durch, wenn man das irgendwie mit einer anderen Person irgendwie spielt und sich dann auch so ein bisschen immer mal in so eine ironische Distanz dazu begeben kann, als wenn man alleine das sich zu Gemüte führt.
Ja, tut mir leid, ich stehe auf Kitsch.
Aber nicht so starken Kitsch. Also, ich will jetzt nichts verraten, aber teilweise ist es ja schon wirklich, wirklich, wirklich ein hartes Kaugummi, auf dem man da rumbeißen muss.
Du, ich bin gestern mit La La Land auf dem Handy in die Oberstadt.
Ja, aber La La Land ist awesome. Das ist ja nicht kitschig.
Natürlich ist es kitschig.
La La Land ist doch nicht kitschig.
Dritte Meinung.
Ich habe La La Land nicht gesehen.
Das setzen wir auf die Liste.
Hast du damals, als du Beyond gespielt hast, das war ja auf der, war das auf der PS3 oder auf der PS4?
Das war auf der PS3, weil das war so ein Spiel, was ich dann nochmal versucht habe zu spielen, weil ich keine PS4 hatte. Das war so, komm, dann spiele ich wenigstens gute alte Spiele.
Gab es da diese Möglichkeit, weil das Ding ist ja ein großer Kritikpunkt, den ich auch nach wie vor so aufrechterhalten, den würde ich nicht mehr aufrechterhalten, ist, dass die Geschichte springt, die ist ja achronologisch erzählt.
Ja.
Springt immer in unterschiedliche Sequenzen. Das macht schon aus meiner jetzigen Perspektive durchaus nochmal Sinn, weil es ist halt nicht auf narrative Konsistenz ausgelegt, sondern eher auf dramaturgische Spannung, sodass man dann irgendwie immer einen szenenrecht starken Wechsel hat. Aber es gibt mittlerweile ja auch die Möglichkeit, das tatsächlich in der Remixed-Version linear durchzuspielen. Hast du das gemacht?
Nein. Ich fand aber auch tatsächlich Heavy Rain besser. Also da muss ich halt tatsächlich zustimmen. Das Writing, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn es linear ist, aber ich fand das teilweise auch nervig. Also mir hat das nicht gefallen, weil es auch nicht gut war. Also man kann ja mit Rückblenden arbeiten, aber war nicht meins. Ja. Das fand ich nicht so toll. Ja. Es gab halt tolle Szenen und so. Und
Alan Page und Willem Dafoe tragen einiges. Das ist natürlich toll. Heavy Rain, ich würde auch sagen, wenn ich jetzt die Quantic Dream Spiele so ranken müsste, würde ich wahrscheinlich auch sagen, jetzt von am schlechtesten zu am besten, würde ich vermutlich sagen, wäre das Fahrenheit, Beyond Two Souls, Heavy Rain und dann natürlich Detroit Become Human. Das ist auf jeden Fall die bislang beste Titel.
Fahrenheit war ziemlich awesome.
Ich hab
aber auch so einen kleinen Crush für Ellen Page.
Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also sie macht auch wirklich als Jody sie trägt ja wirklich teilweise weite Strecken dieses Spieles.
Ja.
Einfach mit ihrer Ausdrucksstärke und ihrer Glaubhaftigkeit, weil irgendwie Ellen Page so eine unglaubliche Authentizität hat irgendwie als Schauspielerin. Sehr beeindruckend. Und mit ihren Worten würde ich sagen, begeben wir uns schon mal in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln wie immer in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de und wir beginnen mit Nummer 1. Singleplayer Games might be safer bets. Habe ich dich jetzt erschreckt? Das ist eine meiner Lieblingsmomente im Podcast, wenn man so eine kleine, wie sagt man, so eine kleine schwangere Pause einbauen kann. Nummer 1.
Lag nicht an der schwangeren Pause, sondern ich habe die Fähigkeit, überall und zu jeder Zeit zu schlafen.
Und es war jetzt gerade so weit.
Und ich werde von sowohl Kälte als auch von Hitze müde. Und habe aber ansonsten natürlich eine Grundwachheit. Das heißt, ich bin auch immer sehr hibbelig. Aber wenn ich dann so diesen Punkt erreiche, wo ich mir denke, oh, ist das warm, oh, ja, irgendwie. Und dann irgendwie so, Singleplayer!
Nummer 1.
Seid ihr auch wach.
Ich mache es jetzt ganz, ganz weich.
Ja.
Nummer 1.
Sei nicht so
Singleplayer Games might be safer bets than live games in 2019. Von Daniel Friedman. Daniel Friedman müsste man wahrscheinlich sagen, von polygon.com.
Daniel Friedman.
In der gegenwärtigen Situation, in der sich die Spielebranche befindet, scheint es ja erstmal wie ein großes Risiko, auf Singleplayer-Titel zu setzen. Es gehört jetzt nicht unbedingt zum Artikel, aber ich habe mir dazu gedacht, dass also bei Bethesda wir einen solchen Sinneswandel haben beobachten können. In den letzten 2 Jahren hat sich Bethesda nämlich noch dafür feiern lassen, ihren Fokus auf Singleplayer-Titel zu setzen. Solche Dinge wie Doom, gut, ich meine, in Doom gab es auch einen Multiplayer, aber der schien mir eher zu vernachlässigen zu sein. Wolfenstein, The Elder Scrolls, Fallout und so weiter. Und scheinbar hat Bethesda aber jetzt doch die Stoßrichtung relativ stark geändert, denn plötzlich scheint es so, dass ihr Fokus doch eher auf Live-Services liegt. Denken wir an die letzte E3, Fallout 76, The Elder Scrolls Blades und jetzt auch das neu vorgestellte Deathloop. Es sieht also ganz so aus, als würden sich alle Publisher und Entwicklerstudios, denen ein beachtliches Budget zur Verfügung steht, also das AAA-Segment, sage ich jetzt mal, als würden alle sich vorwiegend auf Live-Services konzentrieren. Und das ist Daniel Friedman zufolge ein Problem. Denn Live-Services bringen einige Schwierigkeiten mit sich, also ökonomisches Problem. Sie sind erstmal ein enormer Zeitfresser. Ja, also Personen entscheiden sich üblicherweise für einen Titel und beschäftigen sich damit dann über längere Zeit. Sie sind außerdem sehr kostspielig, sowohl in der Entwicklung als auch in der Anschaffung. Es ist natürlich ein teures Unterfangen, wenn man ein Spiel veröffentlicht und es dann beständig mit neuen Inhalten füttern muss. Denn das muss man ja tun, wenn man ein Live-Service-Spiel veröffentlicht. Und um irgendwie etwas zu verdienen, müssen Spieler natürlich auch Geld ausgeben. Und das tun sie meistens, eher in einem Spiel, dem sie eben langfristig treu bleiben. Zeit und Geld stehen eben nur begrenzt zur Verfügung. Das größte Problem aber ist, dass der Markt übersättigt ist und dass es klar dominierende Spiele gibt. Der Erfolg von Fortnite, auf den verweist Daniel Friedman ganz explizit, mag ja manchem CEO das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, aber in der gegenwärtigen Marktsituation, um relevant zu sein überhaupt, muss eben das eigens entwickelte Spiel dann Menschen dazu bringen, nicht mehr Fortnite zu spielen. Das heißt also, das eigene Spiel muss nicht nur gut sein, es muss auch nicht einfach nur sehr gut sein, sondern es muss tatsächlich so gut sein, dass Leute von Fortnite zu einem anderen Titel wechseln würden. Ja, warte, die Argumentation geht noch weiter. Fortnite macht natürlich alles, um irgendwie auch, also Epic Games, um keine Spieler zu verlieren. Ja, sie haben ja dieses Battle Pass-System und reichen ständig Updates nach, sodass quasi sie eine möglichst große Spielerbindung erzeugen können. Als 2014 war die Lage noch etwas anders. Da ist Destiny erschienen und der Markt war im Konsolenbereich zumindest relativ ausgedünnt.
Destiny
konnte sich zu der Zeit eben.
Ich habe gerade geguckt, warum ich gelacht habe. Destiny bringt mich immer zum Lachen.
Warum?
Es ist ja nicht so toll gewesen.
Naja, Destiny hat sich schon extrem entfaltet, ne? Destiny
hat es schon, aber der Anfang war so, okay, hi, ja, Destiny, was machst du da?
Es hat sich 2014 halt.
Und ich habe es danach einfach nicht verfolgt, das hat mich einfach direkt verloren. Also wenn du sagst, es hat sich entwickelt, vielleicht schaue ich es mir nochmal an, aber damals war es so, nee.
Ja, das.
Ich habe es einmal angespielt.
Ja.
Es ist jetzt nicht so, dass ich nur gesagt habe, oh, nee, nehme ich nicht, sondern.
Ja, ich habe es auch nur, ich habe nur die Beta gespielt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und dann das Hauptspiel war nichts für mich, aber es hatte damals einige Unzulänglichkeiten, die konnte es sich aber auch leisten, weil es ein Zeitpunkt war eben, in dem der Markt noch nicht so übersättigt war mit Live-Services, zumindest auf den Konsolen. Und mittlerweile ist Destiny 2 insbesondere ja ziemlich erfolgreich und ist sozusagen in seiner Rolle hineingewachsen. Aber es sind auch so viele Titel in jüngerer Vergangenheit gescheitert. Denken wir an Fallout 76, denken wir an das grandios gescheiterte Anthem. Auch Call of Duty und Battlefield 5 blieben hinter den Erwartungen der Publisher zurück, was wiederum dann zu Kürzungen und Entlassungen geführt hat, über die wir auch berichtet haben. Apex Legends ist so ein ambivalentes Beispiel, weil Apex Legends erstmal einen sehr vielversprechenden Start hingelegt hat und dann allerdings auch schnell viele Leute wieder Interesse verloren haben. Eben nicht, weil Apex Legends jetzt ein schlechtes Spiel ist, ganz im Gegenteil, es ist eigentlich ja sogar ein ziemlich gutes Spiel. Aber Fortnite ist eben noch bindender sozusagen mit seinen ständigen Updates. Dazu Daniel Friedman, Zitat: "These days, new loot-based games like Anthem are competing with a mature Destiny 2, as well as with Fortnite and Apex and Overwatch and The Division 2. Game makers can no longer afford to launch titles in a flawed or incomplete state. They can no longer afford to make players wait months between major content drops. Players don't have patience anymore, because there are too many other things to do. New games have to hit the ground running, or they will hit the ground with a splat." Zitat Ende. Im Grunde gibt es also im Moment mehr Live-Services, als Spieler überhaupt Möglichkeit haben, diese zu spielen. Und dahingegen ist sozusagen, das ist dann die Pointe von Daniel Friedman, der Singleplayer-Markt zunehmend ausgedünnt. Und das eröffnet eigentlich Chancen für Publisher und Studios. Er geht davon aus, dass Spider-Man, God of War und auch Red Dead Redemption 2 problemlos neben diesen ganzen Live-Services existieren konnten, weil sie eben endlich sind, weil sie ein klares Ende haben bei Red Dead Redemption 2. Gut, gibt es auch jetzt einen umfangreichen Multiplayer. Aber ja, deshalb tut sich, so Daniel Friedman, eben jetzt im Moment gerade die große Chance auf, die Lücke im Singleplayer-Segment zu füllen. Und er endet mit folgenden Sätzen. Zitat: "There is no easy money in video games, and there hasn't been for years. But the market can support more AAA single-player games than we are currently seeing, and it can't support as many online games as we are getting. There's also the tension that lies between creating a game that requires constant updates to thrive and keep its audience, and figuring out how to keep the people making it from entering into a state of near-perpetual crunch. Unfortunately, we may see more failed games and layoffs before publishers and developers figure that out." Zitat Ende. Stehen lassen? So?
Nee, ich hatte ja meinen Einspruch, okay. Und du meintest,
Einspruch.
Warte.
Genau, ja,
stimmt. Einspruch. Ich hatte jetzt auch genug Zeit, darüber nachzudenken, bevor ich dann wieder in meinen Schlafmodus zurückgegangen
bin. Ich wecke dich kurz auf für den Einspruch.
Ja, genau. Weil du sprachst ja von Live-Service, also insofern macht es ja schon Sinn, da auch zu sagen, die Leute müssen an dem Spiel dranbleiben, aber allgemein würde ich nicht sagen, dass du es schaffen musst, dass die Leute aufhören, Fortnite zu spielen und dein Spiel zu spielen, sondern eher, dass sie dein Spiel kaufen. Also bei klassischen Spielen, die du quasi kaufst und dann notfalls auch in die Ecke stellst. Weil da habe ich ja nicht unbedingt ein Interesse daran, ob du es wirklich dann auch spielst. Gut, bei DLCs und so weiter ist ja auch noch was an Geld rauszuholen. Aber bei der Frage von, spielen das die Leute jetzt wirklich oder nicht?
Also das spielt eine untergeordnete Rolle.
Naja, erstmal ist ja interessant, ob es verkauft wird oder nicht.
Das stimmt, aber das da hat man natürlich so Situationen, dass im Live-Service-Segment viele Titel ja entweder Free-to-Play sind oder ziemlich günstig. Dann gibt es natürlich sowas wie The Division, was schon auch, soweit ich weiß, ein Vollpreistitel ist oder zumindest im Vollpreissegment zu verorten ist. Aber auch da, denke ich mal, ist es so, dass diese konstante Arbeit an dem Spiel und das Nachliefern neuer Inhalte ja auch refinanziert werden muss. Und das funktioniert wahrscheinlich am besten mit Leuten, die dem Spiel tatsächlich auch gewogen bleiben.
Ja, und dann wäre ja auch noch interessant zu fragen, inwiefern spielen, also wie spielen Leute eigentlich? Also weil ich kann mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, was ich zum Beispiel auch ab und zu mal mache, ist, oder was wir ein bisschen gemacht haben, ist halt Apex Legends zu spielen, wenn du online bist, für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde und davor oder danach halt noch eine Runde Spider-Man zu spielen.
So, genau.
Je nachdem, wonach mir halt gerade ist. Also das ist halt jetzt auch nichts, da spreche ich natürlich aus subjektiver Perspektive, was ich jetzt irgendwie 3 Stunden lang den Abend spiele. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das eigentlich sehr gut ergänzt, je nachdem, was du halt spielst. Oder dass du unterschiedliche Spiele spielst, dass du sagst, okay, ich spiele jetzt eine Runde Fortnite und morgen halt eine Runde Apex. So, ja, dass ich das nicht durchaus auch aufteilen kann. Aber genau, da wäre aber halt so interessant zu fragen, inwiefern fokussieren sich Leute dann auf eine Sache oder inwiefern ist es auch möglich, mehrere Spiele parallel zu spielen und da trotzdem quasi als Unternehmen genug davon abzugreifen an Geld.
Ich denke, dass wenn Leute zugleich, sagen wir mal, Fortnite, Apex Legends und Overwatch spielen, dann müssen es Leute sein, die schon ein relativ großes Zeitbudget haben oder ein finanzielles Budget, wenn sie dafür tatsächlich auch Geld ausgeben. Ja. Denn ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass Leute, die einen Fortnite Battle Pass zum Beispiel haben oder da tatsächlich also in die Mikrotransaktionen etwas investieren, das sind ja die Leute, die sozusagen erforderlich sind, das werden wahrscheinlich auch eher die sein, die tatsächlich auf Fortnite dann auch fokussiert sind und nicht zugleich noch 3, 4 andere Live-Service-Games spielen. Ja. Und deshalb glaube ich, tatsächlich, also deshalb fand ich den Artikel so spannend, weil er auch ein bisschen so einen Aspekt herausstellt, der oftmals vernachlässigt wird, dass nämlich innerhalb dieses, ich sag mal, AAA-Singleplayer-Segments sich einige Lücken auftun und dass hier eben dann solche Titel wie Spider-Man, God of War und Red Dead Redemption 2, die stoßen eben genau in diese Lücke und sind dann ja auch sehr erfolgreich tatsächlich.
Das war mein anderer Gedanke und die Frage nach, was ist gerade irgendwie in und wann sind die Leute davon übersättigt und sagen, oh, guck mal, oh, ein Singleplayer-Spiel, oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Was macht man denn da? Wo sind denn die anderen Spiele? Wo sind sie denn?
Früher oder später wird Fortnite auch vom Thron gestoßen werden, also da bin ich mir ganz sicher.
Oh, da gab es so ein schönes Meme, wo der Tod zu Minecraft kommt und dann irgendwie Minecraft auch fragt, war es ja good game? Und dann der Tod so, oh, ich bin beim falschen Kandidaten und sich dann so umdreht und Richtung Fortnite läuft. Das fand ich sehr schön. Und es gab dieses schöne Bild, wo mit Xbox Live und PS Live und dann kommt irgendwie die PC Master Race, die ist ja immer so dargestellt, glaube ich, als so weißes Gesicht mit so einem
wellenden Cape. Haar.
Genau, und so einem Cape, ja. Das dann irgendwie sagt, wir tun das hier nicht. So von wegen, hier gibt es kein Live-Angebot, also diese anderen Geschichten halt.
Nummer 2, Natascha.
Ja.
Was hast du mitgebracht?
Ich bin noch ein bisschen abgelenkt von der Vorstellung der PC Master Race mit dem wallenden Haar, aber okay.
Hast du es noch nicht gesehen, dieses Meme? So diese klassische Meme-Darstellung?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
PC Master Race.
Aber ja. Ich sehe es gerade in meinem Kopf und das klingt eigentlich sehr interessant. Ich habe jedenfalls mitgebracht einen Artikel von gameswirtschaft.de. Bundeshaushalt 2020, Scheuer plant ohne Games-Förderung.
Yay!
Ich glaube, der ist von Petra Fröhlich. Es war kein Autor ersichtlich leider im Artikel, aber in der Rubrik Mehr vom Autor fand ich sehr viele Artikel von Petra Fröhlich. Deshalb, falls das jetzt der falsche Credit war, man möge mir verzeihen.
Ist Petra Fröhlich mittlerweile bei der gameswirtschaft.de? Das wusste ich gar nicht.
Chefredakteurin wohl sogar.
Ach ja, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er von ihr ist. Wenn nicht, dann tut mir leid.
Petra Fröhlich.
Petra Fröhlich war, glaube ich, ich glaube zuvor.
Ist das Petra?
Zuvor war Petra Fröhlich bei der GameStar, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich verbinde, also ich habe das Gesicht vor Augen. Fand ich immer ganz gut.
Ja, aber erzähl.
Ja, die Bundesregierung hat den Haushaltsentwurf für 2020 vorgestellt und, oh Staune, oh Wunder, keine Games-Förderung zu sehen. Also das Budget für Games-Förderung wurde wirklich tatsächlich auf absolut nichts gesetzt. Was jetzt natürlich nicht so schön ist, weil sie ja erst dieses Jahr im Haushalt ihre 50 Millionen Euro Games-Förderung hatten und das ja eigentlich auch zugesichert wurde, dass das jetzt jedes Jahr eingeplant wird.
Hatten sie?
Ich glaube, diese Zusicherung gab es nicht.
Wenn genau, die Zusicherung.
Also dem Artikel habe ich entnommen, das ist wohl, aber das ist, war wohl keine feste Zusicherung, sondern nur so ein...
Es gab die Annahme, so hatte ich das verstanden.
Ich glaube tatsächlich, der Andreas Scheuer, mein persönlicher Lieblingsminister, hat auf der Bühne ja gestanden, 50 Millionen und so. Und dann haben alle gedacht, selbstverständlich ist das jetzt eine jährliche Förderung. Ja? Und ich glaube, er war eher so, hat sich dabei so ein bisschen ins Fäustchen gelacht und hat dann gedacht, so, diese Idioten.
Gut, kann sein. Ist natürlich doof, weil, so also, wäre gar nicht so schlecht gewesen, so die Spieleentwickler und so in Deutschland auch mal konkurrenzfähig zu halten. Vor allem so vor dem Hintergrund, dass nur 5% des Marktanteils in Deutschland tatsächlich von deutschen Produktionen eingenommen wird.
Also ich finde es ja nicht nur auf der Ebene von Konkurrenz spannend, sondern ja auch auf der Frage von, welche Spiele können da entstehen oder entstehen halt jetzt auch nicht.
Ja, und vor allem, was bedeutet das? Also ich finde insbesondere diesen Cut besonders drastisch. Denn es ist ja nun mal so, dass wenn man jetzt an, man ist irgendwie in der Branche und jetzt nimmt man an, okay, es gibt jetzt diese 50 Millionen Förderung. Die sind ja noch nicht mal ausgeschüttet, sondern das folgt ja erst im Herbst diesen Jahres.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass man davon ausgeht, diese Förderung zu bekommen, eventuell auch irgendwie größere Projekte startet und sich denkt so, cool, das können wir jetzt endlich angehen. Jetzt fällt das auf einmal weg. Das ist dann natürlich so, da muss man sich auf einmal dann doch überlegen, ob man seinen Standort tatsächlich auch hier behält oder ob nicht eventuell irgendwelche möglicherweise internationalen Publisher eben dann die Projekte aufkaufen. Ne?
Ja, wobei die Frage wäre auch, ist, inwiefern es als Anschubsfinanzierung gedacht ist. Also eben nicht als regelmäßige Förderung, sondern so, du kriegst halt einmal quasi das Geld und damit musst du halt irgendwie performen und dann kriegst du es halt nicht mehr.
Ja,
das
reicht ja, aber halt was nicht. Sind denn 50 Millionen in dem, also in dem Bereich?
100 Ostmark?
100 Ostmark vor allem.
Vor allem, warum, also was ich mir auch überhaupt nicht erschließt.
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Warum zur Hölle entscheidet das Bundesverkehrsministerium denn darüber?
Ja,
was hat das denn damit zu tun?
Das ist schon, schon längst so und ich finde auch, das ist eine längst überfällige Aktion, dass man tatsächlich das Segment der digitalen Spiele umverlagert ins Kulturministerium.
Ja.
Weil es ist schon viel zu lange im Verkehrsministerium. Und jetzt ist eben so jemand wie Andreas Scheuer, der nachvollziehbar bescheuert ist, sage ich jetzt einfach mal.
Wow.
Vollkommen legitim. Also vollkommen legitim. In Anbetracht der Tatsache der politischen Beschlüsse, die von Andreas Scheuer so kommen, kann man durchaus sagen.
Lass uns doch bitte nicht auf der Ebene von der ist bescheuert.
Es war ein Wortspiel wegen seines Nachnamens.
Ja, nee.
Hallo, das ist Entertainment. Das ist Comedy.
Nein.
Okay, er ist nicht bescheuert, sondern er ist...
Das ist...
Er ist okay, ich nehme es zurück. Er ist nicht bescheuert.
Tut mir leid, ich bin ja sonst immer sehr...
Er ist irgendwo im Spektrum zwischen neoliberal und rechtsradikal zu verorten. Ja? Also im rechtskonservativen Spektrum, in dem keine sonderliche Fürsorglichkeit im Umgang mit irgendwelchen Themen besteht, wie zum Beispiel, sei es das Klimathema, sei es aber auch das Kulturthema. Und
sei es das Verkehrthema, Maut.
Ja, auch das, ja, die Autobahnmaut.
Auch das ist diese Woche
passiert. Also ein Rohrkrepierer nach dem anderen.
War tatsächlich auch im Artikel drin, dass man jetzt natürlich für die Gameförderung kein Geld mehr hat, weil man hat ja jetzt einen entsprechenden Wegfall durch die Pleite der Pkw-Maut.
Ja, genau, also deshalb muss ja irgendwo gespart werden. Ich nehme es zurück, Andreas Scheuer ist nicht bescheuert, aber 50 Millionen.
Ja, die Aussage ist dann wahrscheinlich vom Verkehrsministerium, hey, was spielen, geht doch auf die Autobahn.
Ich weiß auch gar nicht so. Ich finde aber auch, finde das auch wichtig, nochmal herauszustellen, was du gesagt hast, Tobi, weil ja, es muss gar nicht unbedingt immer um Konkurrenzkampf und sowas gehen. Wir sind jetzt auch nicht so der Podcast, der jetzt super fokussiert ist auf irgendwie, wir müssen jetzt Standort Deutschland stärken und sowas. Nicht, dass jetzt so super wichtig wäre.
Aber darauf sollte doch die Politik eigentlich bedacht sein.
Das also, wäre mitunter so eine, das ist so eine Aufgabe. Ja. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man sich tatsächlich auch als Regierungspartei eventuell darum bemühen könnte, eine deutsche Kulturförderung voranzutreiben.
Ja, aber da sind wir wieder bei dieser Frage von letzter Woche. Warum sollten bestimmte Leute sich für Games interessieren?
Ja, warum macht das Verkehrsministerium das?
Na, das ist ja diese bescheuerte Diskussion.
Bescheuert? Ja, was?
man merkt doch schon auch,
dass das... Es macht einen Unterschied, ob ich sage, jemand ist bescheuert oder ob ich sage, es ist eine bescheuerte Ansiedlung von quasi einer Aufgabe, weil die Vorstellung ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, und es ist viel zu wärmend dafür, dass das Verkehrsministerium zuständig ist für ursprünglich die Post und quasi für den Netzausbau, nämlich auch zum Beispiel für die Kommunikation und quasi die digitalen Leitungen und quasi digitale Spiele beim Verkehrsministerium sind, weil das eine digitale Kommunikationsautobahn, was auch immer.
Deshalb heißt es auch für Verkehr und Infrastruktur tatsächlich,
genau.
Das Ministerium.
Also es hat eine Begründung, ist aber halt einfach falsch.
Ja, so. Weil man doch daran schon wieder merkt, dass das auch Leute sind, die halt überhaupt keine, die sich nicht mit dem Medium und auch der kulturellen Bedeutung und sowas auseinandersetzen. Ich meine, das ist jemand, der eine PKW-Maut macht. Was interessiert den denn irgendwie die kulturelle Bedeutsamkeit der deutschen Spieleindustrie?
Naja.
Wahrscheinlich gar nicht, wie wir sehen.
Naja, aber wenn man ja irgendwie CDU-Politiker ist und ja durchaus auch das Interesse daran hat, den Wirtschaftsstandort Deutschland, das ist ja durchaus irgendwie eine CDU-Position, zu fördern. Also wenn man aus der Prämisse der CDU heraus das sich anschaut, kann man ja sagen, Spiele finde ich doof und Ballern ist auch irgendwie doof. So, sowas würden die wahrscheinlich irgendwie sagen. So, Spiele sind Ballern. So, dann hätte ich aber doch trotzdem Interesse daran, dass die Spiele hier produziert werden und nicht in Übersee.
Ja, ich finde vor allem auch sehr problematisch, dass eben, also es ist ja wirklich so, mal jenseits von irgendwie persönlichen Beleidigungen und sowas, ja, ist es ja wirklich so, dass Andreas Scheuer sich nun hat auch feiern lassen beim Deutschen Computerspielpreis für diese 50 Millionen Euro Förderung.
Ja gut, aber das war ja schon cringy genug.
Das war schon cringy genug, damit hat er sich quasi auch schon selber genug bestraft, aber es ist einfach irgendwie auch für, also ich finde das, es zeigt halt eben, dass oder ein großes Problem, das daraus entsteht, ist eine mangelnde Planungssicherheit in der Spielebranche und auch ein Gefühl davon, und dieses Gefühl gibt es leider schon hinreichend genug und ich finde, das finde ich auch nicht gut, aber ein Gefühl, das sich einstellt an Unzuverlässigkeit der politischen Entscheidungsfindung,
ja.
Wo man sozusagen dann sagt, hier 50 Millionen gibt es als Förderung und dann klar, es gab nie so richtig das ausgesprochene Versprechen, dass es eine jährliche Förderung ist, aber doch die Annahme, weil nur das Sinn macht. Also einmal zu sagen, hier habt ihr irgendwie 50 Millionen, das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein, da würde ich dir auch zustimmen, Natascha, ja.
Also meine Position wäre halt, wir brauchen entweder halt eine Verlagerung ins Kulturministerium, wo dann auch jemand sitzt, der sich auch für digitale Spiele interessiert oder sich von entsprechenden Leuten dafür beraten lässt. Oder wir brauchen, wenn es das da gerade ist und das zum Beispiel Herr Scheuer ist, eigentlich ein Interesse von ihm an eben diesem Spiel, weil es seine, nicht an diesem Spiel, sondern an der Spieleindustrie, weil es seine Aufgabe ist. Und ob ihn das jetzt privat interessiert oder nicht, ist erstmal halt dahingestellt.
Ja,
er macht halt
keine Rolle.
Er macht seinen Job nicht gut. Und wenn, also entweder muss er sich dafür interessieren oder wir brauchen wen anders, der sich dafür interessiert und es halt auch entsprechend gut macht.
Ja. Ja. Ich finde, das kann man so stehen lassen, oder?
Ja.
So.
Nummer 3.
Wir trennen uns nicht nur von der, von Andreas Scheuer, heißt Andreas Scheuer, als Minister in den
kommenden. Bereue ich dieses Wortspiel? Ich fühle mich jetzt richtig schlecht, weil ich eigentlich niemanden im Podcast persönlich beleidige. Es sollte gar nicht als Beleidigung gemeint sein, es sollte eigentlich ein Wortspiel sein. Und jetzt fühle ich mich so schlecht.
Bestimmt löst es einen Shitstorm aus jetzt.
Mhm. Ich glaube tatsächlich, ich glaube tragischerweise nicht. Tatsächlich nicht, weil ich glaube, das würde man mir durchgehen lassen, das zu sagen.
Ich würde eher hoffen, dass es einen Shitstorm gibt gegen Andreas Scheuer, gegen diese Entscheidung.
Ja. Ach, jetzt tut's mir leid. Aber egal.
Und halt das am Arm verhungern lassen der Spieleindustrie. Aber wie gesagt, wenn es als... Wenn das die Logik ist, dass man halt so eine Anschubsfinanzierung macht, dann kann ich ja verstehen, warum man das macht. So, das
aber dann hätte man es auch so kommunizieren können vielleicht, ne? Irgendwie als Anschubsfinanzierung.
Und dann vielleicht halt auch einen Betrag, der tatsächlich was anschubst.
Ja.
Ja.
Boah, weiß ich nicht. Kommt drauf an.
Also ich habe halt schon recht drastische Kommentare aus der Spielebranche gehört. Natürlich große Enttäuschung beim Verband Game, aber auch also
das ist
Kommentare
ein biblischen Ausmaß stand da.
Ja, genau, apokalyptische Ausmaße
dachte,
und so weiter.
Okay,
und
was
auch,
los?
Auch irgendwie seitens Daedalic, dass es irgendwie auch, also dass es eigentlich ein Todesstoß irgendwie an die deutsche Spielebranche sei. Einfach weil es jetzt jegliches Investment in größere, langfristigere Projekte einfach verhindert. Ja. Und ja. das ist tatsächlich, es scheint doch also wirklich ein ernsthaftes Problem zu sein. Ich kenne mich da zwar nicht so gut aus im ganzen Segment, in der Finanzierung von Spielen. Wir hatten aber eine Folge mit Jenny Vergin tatsächlich, auf die wir nochmal hinweisen können. Da ging es nämlich auch um Gamesförderung.
Und wenn man das ja auch aus so einer Perspektive von wir wollen deutsches Kulturgut hochhalten, aus dieser CDU-Perspektive, die ja gar nicht unbedingt meine ist.
Heimat!
Nein, aber dass man zum Beispiel auch sagt, wir machen Spiele im Land der Dichter, Denker und ProgrammiererInnen. Also alles andere auch gegendert. Die CDU wird es nicht gendern, aber das könnte man ja auch so verkaufen im Sinne von, es gibt tolle Geschichten, die quasi auch irgendeine Art von kultureller Identität, kann man ja quasi auch alles machen. Ist nicht meine Position, aber wenn man das doch als CDU machen würde und gerade mit dieser Rezo-Geschichte dann sich dann nochmal sowas irgendwie ins, wie heißt das, ein Ei ins Nest zu legen. So, dann könnte man da ja wenigstens das
eigene Fleisch.
Pass mal auf, gleich kommt noch ein Video von Philipp Amthor und er disst dich. Hast du schon Angst?
Das Antwortvideo von Philipp Amthor auf diese Podcast-Episode.
Ich habe eigentlich keine Angst und ich würde mich ziemlich geadelt fühlen, wenn die CDU ein Antwortvideo auf mein Gestammel im Podcast macht.
Auf eine Zigarette mit Paul Ziemiak.
So, bevor wir uns, wie gesagt, von Andreas Scheuer als Minister für vieles und Gedöns.
Bin ich jetzt eigentlich strafrechtlich belangbar?
Ich habe sein Ministerium gerade als Minister für vieles und Gedöns bezeichnet. Das war schlimmer. Also nichts gegen das Verkehrsministerium, das ist wichtig. Wobei ich dafür wäre, dass sie sich mal irgendwie mit dieser Automobilkatastrophe auseinandersetzen und dem Klimawandel. Aber Aussagen, die auch dazu führen, dass Leute sich von anderen trennen, nämlich Männer sind Abfall, sagte die, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Gabriela Catuzzo hatte sie geschrieben unter einem Bild, nachdem nämlich sie also erst ein Bild gepostet hat, auf dem sie auf einem mechanischen Bullen, also sowas, wo man runterfällt, gepostet hat, hat dann ein entsprechender Twitter-User geschrieben, du kannst auch auf mir reiten, also hat einen sexualisierten und übergriffigen Kommentar geschrieben, sie hat dann entsprechend wütend reagiert und sich gewehrt und halt geschrieben, dass sie das halt bescheuert findet und so weiter und dann das Zitat halt, und das ist der Grund, wieso Männer Abfall sind. Ich lese es nochmal im Ganzen vor, ich habe es jetzt gefunden. Es gibt immer diese Macho-Männer, die Scheiße reden und Frauen sexualisieren, bis Frauen Scherze machen, richtig, Fragezeichen. Und das ist der Grund, wieso Männer Abfall sind. Sie hat das also generalisiert. Jetzt war es aber dann so, dass sie das halt öffentlich auf ihrem Twitter-Kanal gemacht hat und Razer halt gesagt hat, das finden wir nicht okay, wir trennen uns quasi. Es gibt da eine Geschäftspartnerschaft und davon wollte sich dann quasi Razer distanzieren. Ich finde es insofern problematisch, als dass sie halt auch gesagt hat, nicht das, was sie jetzt sagt, nämlich, dass sie gesagt hat, okay, das war halt irgendwie, ich habe mich aufgeregt und ich habe halt auch irgendwie was Blödes gesagt und so weiter.
Entschuldigt, ne?
Genau, sie hat sich halt auch entschuldigt, aber sie hat halt auch gesagt, sie entschuldigt sich nicht dafür, dass sie sich halt gewehrt hat und ich finde es halt insofern problematisch, als dass sie klar eine Generalisierung und halt quasi auch Männer, die sich nicht so verhalten, damit halt auch beleidigt hat, aber dass daraus halt so ein wir trennen uns jetzt von dir. Es ist vielleicht auch ein Stück weit unprofessionell, wenn man halt sagt, okay, ich bin hier als Geschäftsfrau da, aber ich kann es halt total nachvollziehen, dass sie halt sagt, hier, komm.
Ich beleidige wenigstens nur Einzelpersonen.
Ja, aber Andreas Scheuer hat jetzt nicht unter den Podcast geschrieben, Stefan, du kannst auch auf mir reiten.
Ich glaube, wir müssen.
Ich weiß nicht,
das geht in eine ganz falsche Richtung gerade.
Ich weiß nicht, was jetzt so lustig ist. Weil sie hat jetzt halt auch das Problem, dass ihre Familie und ihre Frau, wenn ich das richtig verstanden habe, also Morddrohung gegen Familie und Frau hieß es, also ihre Partnerin, wenn der Standard jetzt nicht sie gemeint hat, was ja sein kann, ich kenne sie halt jetzt nicht, was sie in welchem Familienverhältnis sie steht, ist auch egal. Aber dass sie halt jetzt auch Morddrohungen und andere Sachen bekommt und ich das so ein bisschen kritisch sehe. Weil im Endeffekt hat sie sich eigentlich gewehrt und sollte eher Support dafür erhalten und es sollte eigentlich eine Diskussion darüber geben, warum Leute, nicht warum, sondern dass Leute solche Kommentare posten und das irgendwie legitim finden.
Ich finde, also ich bin vorweg kein Freund der Men are Trash Rhetorik.
Ich auch nicht.
Ich weiß, also ich weiß durchaus die Funktion dessen zu schätzen. Was ist ja auch, das ist ja auch mitunter ein Twitter-Hashtag. Ich verstehe die Zuspitzung dahinter, ich verstehe die Pointe und den Kontext, würde es aber selber nicht so verwenden. Was nicht heißt, dass ich es eben für falsch halte unbedingt, aber es ist nicht, wäre nicht meine Art und Weise der diskursiven Beteiligung. Zugleich finde ich aber auch tatsächlich, hat dem Artikel zufolge jene Streamerin ein totales Vermögen irgendwie dazu bewiesen, das eigentlich eher zu schlichten, obwohl sie gar nicht unbedingt in der Situation ist, dass sie jetzt schlichten müsste, weil sie ja sozusagen in einer eher defensiven Position eigentlich war. Und ich finde, wenn Razer sich von ihr trennt mit der Argumentation, man wolle ein Zeichen gegen Sexismus setzen, frage ich mich, ob sie da tatsächlich das richtige Zeichen setzen, indem sie sich dann von ihr trennen.
Ja, vor allem, das kennt doch auch jeder, dass wenn man irgendwie angegriffen wird und sich verteidigt, dass man in dem Moment nicht unbedingt darüber nachdenkt, ob man das jetzt so hundertprozentig korrekt tut.
Exakt.
Also ich habe auch schon Leuten ins Gesicht geschlagen, weil sie mich ungefragt angefasst haben. Das würde ich normalerweise natürlich auch nicht tun und das macht man auch nicht. Aber das ist halt einfach, man hat sie übergriffig und ja wirklich, also ich kann das voll nachvollziehen. Und ich finde das eigentlich sogar wirklich nicht unbedingt, dass es für Razer spricht, dass man sie droppt wegen der Sache. Weil sie hat sich ja auch entschuldigt dafür und sie hat ja auch dann darüber reflektiert und gesagt, hier, das war nicht in Ordnung und Generalisierung ist nicht okay. Aber gerade in so einem Twitter-Moment, wenn du dann so richtig, richtig drin bist in dieser Laune und du hast das gelesen und du regst dich richtig auf und dann sagst du halt mal was, was jetzt nicht nett formuliert war und nicht korrekt formuliert war, aber du reflektierst darüber und dir fällt das auch auf. Ich finde, das ist absolut kein Trennungsgrund.
Vor allem ist ja auch, so wie ich das richtig verstanden habe, und es wird auch so sein, nicht der Fall, dass sie das einmal irgendwie liest und dann ist es irgendwie so. Und auch da hätte sie schon absolut die Legitimität, sich aufzuregen. Aber es ist ja so, dass sie das auch so beschrieben hat, dass ihr das immer und immer und immer und immer wieder passiert. Und dass du dann irgendwann einfach mal diesen Punkt hast, wo dir die Hutschnur platzt. So, wenn dich jemand die ganze Zeit anpokt
natürlich.
Quasi.
Das so. Hat jede, ich glaube, das hat, ich, man darf ja nicht generalisieren, aber ich würde behaupten, das kennt jede Frau, die irgendwo im Internet unterwegs ist. Das kenne ja sogar ich. So, das sind Dinge, die passieren einem jeden Tag und irgendwann reißt einem die Hutschnur. Ich kann das völlig verstehen. Also das Problem ist definitiv nicht sie.
Ja, wie gesagt, also ich finde es halt problematisch, dass Razer dann halt irgendwie sagt, wir trennen uns jetzt von dir, so.
Ja, das, also scheinbar das ist es ja auch so, dass, also ich glaube, das ist diese Polarisierung hinter diesem Männer-Trash-Ding. Weil das ist ja scheinbar der ausschlaggebende Punkt gewesen, weshalb sie jetzt sagen, also das interpretieren die ja dann als Sexismus. Ich weiß, im feministischen Diskurs wird das in der Regel nicht als Sexismus interpretiert, die Aussage Männer-Trash. Wobei, wie gesagt, feministischer Diskurs ist auch schon wieder relativ generalisiert. Es gibt ja nicht den Feminismus. Ja. Aber in Teilen des feministischen Diskurses ist der Ausspruch Männer-Trash legitim, weil sozusagen aus einer unterdrückten Position heraus artikuliert. Irgendwie ist mir das nicht so ganz klar, wieso man dann, also was, welche PR-Überlegung steht dahinter, zu sagen, jemand sagt, Men are trash und wir lösen uns von dieser Person, weil wir ein Zeichen setzen wollen. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Leuten Razer sonst so Verträge hat, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Razer, das jetzt wirklich nicht als ein Unternehmen bekannt ist, das für große politische Sensibilität steht, möglicherweise doch die ein oder andere Person hätte, wo sie eventuell eher genauer hinschauen müsste.
Naja, das ist oder? Ja wahrscheinlich wieder so ein bisschen der Versuch von, wir sind unpolitisch und wir wollen möglichst niemanden vergraulen, so bei uns dürfen irgendwie sowohl die Feministinnen und Feministen und so weiter einkaufen, aber auch halt irgendwie die Ultra-Right-Wing-
ja.
Gamergate, irgendwas,
natürlich,
Leute.
Dafür wollen sie wahrscheinlich auch offen sein, würde ich jetzt einfach mal annehmen.
Wir verkaufen auch Tastaturen.
Also ich finde tatsächlich auch jenseits der Frage um sozusagen Männer Trash, rhetorisch sinnvoll, legitim, was auch immer, ist tatsächlich auch einfach schon eine sehr übersensible Reaktion. Weil ich meine, es ist nun mal so, also ich halte grundsätzlich nichts von diesem ganzen Influencer-Kram und habe da auch nicht sonderlich viel irgendwie Sympathien, sage ich mal so. Aber es ist ja nun mal so, dass Leute eben, die viel im Internet sind, die viel posten, viel kommunizieren, wie du auch schon gesagt hast, Natascha, die eventuell auch dann irgendwie in konfrontativen Situationen irgendwie landen, auch mal Sachen sagen, wie zum Beispiel irgendwie der Verkehrsminister ist bescheuert und dann irgendwie auch nicht unbedingt jetzt dann direkt dafür ihre komplette Existenzgrundlage irgendwie verlieren müssen, insbesondere wenn man danach sagt, sorry.
Ja, vor allem wäre es ja
Hätte sie das ja einfach so gesagt, könnte ich das noch verstehen, aber sie hat es ja in Reaktion auf einen Übergriff geäußert.
Ja, stimmt.
Und das ist ja das, was überhaupt nicht geht.
Genau, da wäre es ja schöner, dass Razer dann sagen würde, wir stehen hinter unserer Geschäftspartnerin, Mitarbeiterin, wie auch immer das dann aussieht. Das
ist ein ganz komisches Verhältnis sowieso.
Genau, ja. Aber wir stehen hinter ihr und so und wir supporten sie und wir finden es nicht okay, wenn irgendwie Leute halt irgendwie übergriffig behandelt werden.
Hoffen wir, dass die Phase der Morddrohungen, was da sowieso nochmal eine ganz andere Sache ist, über die wir gar nicht reden brauchen, glaube ich.
Das ist halt auch das Ding. Der Diskurs eskaliert, wenn es überhaupt ein Diskurs noch ist, aber das
eskaliert sofort.
Wir müssen uns immer von Leuten trennen. Es gab zum Beispiel auch diesen Fall, es ist natürlich was anderes, du kannst es nicht vergleichen, aber es gab zum Beispiel auch den einen Spieler von Bayern, People of Color, ich kenne mich beim Fußball nicht aus, auf jeden Fall hat er irgendwann auf die Reaktion von rassistischen Kommentaren von dem Publikum aus, die ganze Zeit Affengeräusche gemacht haben, hat er irgendwann Hitlergruß in Richtung Fanmeile quasi gemacht. Die
haben Bananen auch geworfen.
Genau, sie haben Bananen geworfen und er wollte damals einfach nur signalisieren, so ihr seid Nazis so, und deswegen mache ich den Gruß in eure Richtung, wo dann auch irgendwie angefangen wurde, irgendwie ihn, wo dann auch irgendwie Anzeige gestellt wurde und so weiter, wo auch dann Bayern nicht gesagt hat, so wir distanzieren uns jetzt von ihm und schmeißen ihn raus, glaube ich zumindest. Dann würde ich mich dran erinnern. Aber das ist halt auch so ein Moment, wo man sagen würde, okay, der hat einfach irgendwann so diesen Punkt gehabt von so, ich mache jetzt irgendwas, ja, um mich zu wehren. Und dann kann man halt nicht hingehen, so da ist jemand und steht irgendwie mit 5 Leuten um wen rum und tritt die ganze Zeit irgendwie auf jemanden ein und dann ist irgendwann so, sagt die Person, ey, weiß ich nicht, irgendeine Beleidigung, muss jetzt nicht fluchen im Podcast und dann geht man irgendwie hin, Language, so, come on.
Ja, wobei, ja, natürlich. Ich meine, es ist halt immer so eine zwiespältige Sache. Ne? Ich meine, es ist natürlich auch irgendwie eine gewisse professionelle Ethik dahinter, sage ich mal. Insbesondere bei, ich denke jetzt an diese Situation auf dem des Fußballspielers,
ja.
Dessen Namen mir jetzt auch nicht mehr einfällt, das weiß ist ich nicht
auch
mehr.
Länger, ja.
Aber ich erinnere mich auch an diesen Fall. Und natürlich gibt es auch andere Arten und Weisen, damit umzugehen. Aber ich finde auch diese drakonische Strafe, die dann damit einhergeht, ist stark überzeichnet. Also. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass man dann eben, wenn man das schon so macht, dann sollte zumindest aber zugleich auch eine Auseinandersetzung mit dem strukturellen Problem stattfinden, sozusagen, dass man dann eben sagt, gut, wie geht man in Zukunft quasi damit um?
Und nicht falsch verstehen, ich bin ja gar nicht für dann irgendwie dann Hitlergrüße in Richtung von irgendwie rassistischen Fans zu machen oder halt irgendwie Männer Trash zu sagen, aber dann doch bitte irgendwie dann empathisch mit den Opfern von Sexismus und Rassismus zu sein und zu sagen, hey, warum hast du das jetzt gemacht und so, gibt's eine andere Möglichkeit, wie wir dich supporten, damit du irgendwie nicht so reagieren musst?
Etwas Empathie, bitte.
Ja.
So. Ich würde sagen, das ist eigentlich auch ganz treffend, weil ich habe jetzt ja...
Etwas Empathie hin zur Magie.
Ich habe jetzt, wir gleiten jetzt ins Thema der Woche hinüber und ich habe ein kleines Stück vorbereitet, welches ich gerne präsentieren möchte. Ich hatte vor 2 Wochen schon mal Body Goal, hatte ich, glaube ich, da im Podcast inkludiert.
Ja, ein sehr schönes Stück. Ich brauche jetzt auch ein bisschen so, nachdem ich das jetzt so mitgenommen hat, etwas, was mich in den Arm nimmt.
Es heißt, alles muss sich ändern.
Ja, auf jeden Fall.
Alle regen sich so auf, alle sind so affektiert, alle lassen sich so leicht provozieren. Alle haben recherchiert, alle haben nachgelesen, alle wissen alles über alles und jeden. Alle haben ein Problem, alle haben eine Lösung, alle arbeiten sich aneinander ab. Alle wollen Helden sein, alle wollen auf die Bühne. Alle wollen essen, aber keiner wird satt. Alles muss sich ändern, alles muss sich ändern, alles muss sich ändern. Alles muss sich ändern, alles muss sich ändern, alles muss sich ändern. Halten sich an das, was alle anderen ihnen sagen. Alle haben Antworten auf sämtliche Fragen. Alle wissen sehr genau, was alle anderen ertragen. Nur der Wunsch, einer von allen zu sein, lässt auf sich warten. Alles muss sich ändern, alles muss sich ändern, alles muss sich ändern. Alles muss sich ändern, alles muss sich ändern, alles muss sich ändern.
Das war ein kleines Singer-Songwriter-Stück, welches uns nun begleitet in das Thema der Woche. Und das ist nichts Geringeres als Harry Potter Wizards Unite, das kürzlich veröffentlichte Augmented Reality-Spiel von Niantic. Tobi, ja. Wir beide haben das gespielt im Verlaufe der letzten Woche, haben uns in die Welt des Zauberns begeben. Natascha nicht. Warum eigentlich nicht?
Weil ich prinzipiell keine Handyspiele spiele, weil mein Handy immer voll ist mit so gefühlten 6000 Fotos und ich jetzt ja nächste Woche in den Urlaub fliege und dann meinen wenigen Speicherplatz doch für andere Dinge gebrauchen kann, als mir da jetzt irgendeine komische App runterzuladen. Außerdem bin ich so ein Harry Potter Hardcore-Fan und deswegen bin ich sehr skeptisch bei all diesen neuen Franchise-Dingen, weil sie mich sehr oft sehr enttäuschen und ich werde dann sehr wütend und deswegen habe ich das lieber gelassen.
Ja. Vielleicht können wir diese beiden Punkte nacheinander adressieren, weil tatsächlich würde ich sagen, also Speicherplatz ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem, aber vor allem ist es Akkukapazität.
Ja.
Akkukapazität?
Speicherplatz, ja, kommt drauf an. Also ich habe Pokémon Go zum Beispiel auch mehrmals deinstalliert, weil es einfach zu viel Speicherplatz gefressen hat. Denn jetzt habe ich ja Pokémon Go und Wizards Unite auf Handy.
Das ist, bei mir ist das nie so ein Problem, weil ich einfach alles irgendwie auch, also viel Cloud-Synchronisation mache. Deshalb sind die Fotos zum Beispiel nicht lokal bei mir auf meinem iPhone.
Ja, ich habe sehr viele Aber Apps.
Tatsächlich ist es so, dass ich habe tatsächlich den Battery-Save-Mode eingeschaltet und Augmented-Reality-Funktion komplett deaktiviert. Das ist immer das Erste, was ich mache, was ich auch bei Pokémon Go gemacht habe. Ja. Einfach um Akku zu sparen. Dennoch ist es so, dass es ähnlich wie Pokémon Go wirklich extrem Akku frisst. Also das bedeutet, du kannst damit irgendwie wenn du jetzt keine Powerbank irgendwie angeschlossen hast, vielleicht 2-3 Stunden dich damit vergnügen und dann ist der Akku aber auch leer. Also es bedeutet, wenn du jetzt normalerweise ja aber eigentlich so eine Akkuladung für einen Tag hast, dann ist es für mich schon so ein Ding, wo ich dann denke, wenn ich das jetzt irgendwie auf dem Weg zum Büro mache und wieder zurück, dann ist danach mein Handy schon auch so ziemlich leer und ich kann dann halt auch nicht sonderlich viel anderes damit machen. Deshalb ist es schon auch so ein bisschen so eine Kapazitätsüberlegung bezüglich des Akkus. Mache ich das jetzt? Oder lieber nicht, weil ich habe vielleicht auch erst heute Abend die Möglichkeit, es wieder zu laden.
Das war halt auch so meine Überlegung, weil ich auch sehr viel unterwegs bin und da tatsächlich doch auch mein Handy des Öfteren mal brauche und dann irgendwie keine Lust hätte, dass das jetzt ständig irgendwie leer ist wegen Wizards Unite. Also dafür müsste das jetzt der absolute Hammer sein, was ihr mir erzählt, dass ich mir das überlege.
Ich spiele sowas halt meistens auf dem Weg zur Arbeit und stecke da dann einfach mein Handy ans Ladekabel. Aber das sind ja dann so Strategien, die man fahren kann, um dieses Spiel dann zu spielen.
Ist es denn der absolute Hammer, wie Natascha sagt?
Nein.
Was heißt, wie Natascha sagt? Wie Natascha fragt.
Ja. Würde ich auch zustimmen.
Dies befürchtete ich schon. Ich habe nämlich ein bisschen darüber gelesen, weil es mich natürlich doch interessiert. Und erklärt mir doch mal ein bisschen was zu dieser Storyline. Die klingt für mich nämlich sehr abstrus.
Ist sie auch, aber das ist ja...
Das war irgendwelche Gegenstände aus einer anderen Zeit, irgendwelche Wesen entführt haben.
Genau. Willst du anfangen oder soll ich?
Ich würde es ganz platt sagen. Die Grundstory ist, es sind Dinge aus der Zauberwelt in der Muggelwelt. Man muss sie halt irgendwie einfangen. Es gibt auch irgendwelche Figuren, so wie Ron, die irgendwie mit einer Spinne kämpfen und die man retten muss und solche Geschichten. Und man ist halt quasi unterwegs für das Ministerium für Zauberei und Magie, für das Ministry of Magic.
Ja, in der Zeitlinie von der Harry Potter Lore sozusagen setzt es nach dem letzten Film ein. Also Harry ist zu dem Zeitpunkt der Leiter des Ministeriums, des Ministry of Magic. Und,
aber dann setzt es ja sehr weit nach dem letzten Film ein.
Ja.
Ja.
Mhm. Er sieht auch schon aus wie bei dieser sehr gringigen Bahnhofsszene. Er sieht auch aus
oh,
wie...
Oh nein,
so, er sieht tatsächlich auch... Ja.
Albus Severus Potter.
Er hat auch in der deutschen Synchronisation nicht die Originalstimme von Harry Potter aus den Filmen und keine schöne.
Also
es wird, was ich schön fand, es gibt ja immer so diese Texteinblendungen und wo das dann vorgelesen wird, aber es hat mich auch so voll gequatscht, wo ich als dachte, ich will das nicht. Lass mich doch in Ruhe.
Ja, wobei, also ich finde tatsächlich, ich spiele es ja auf Englisch natürlich. Und da ist diese,
das war ein
also
sehr heißer Tipp, ja.
Die Vertonung finde ich tatsächlich ziemlich gut gelungen. Man muss dabei berücksichtigen, es sind nicht die Originalsprecher. Es reicht teilweise so ein bisschen ran an die Qualität, die man von Originalsprechern erwarten würde. Also es ist jetzt nicht so billig hingeklatscht. Und natürlich ist es auch so, dass die Person, die sozusagen einen hauptsächlich auch durch die Erzählung führt, ist Constanze Pickering. Heißt sie, glaube ich, Pickery oder so? Mm. Und die ist auch keine etablierte Figur bei Harry Potter bislang, sondern die ist neu. Das ist tatsächlich eine gute Entscheidung gewesen.
I don't like that.
Weil man dadurch
That's eben, new.
Na, dadurch hat man eben Kontakt mit einer Person, die jetzt,
ja.
Bei der man nicht unbedingt direkt irgendwelche Assoziationen an Filme oder Bücher oder sowas zieht. Und das ist eine gute Entscheidung gewesen. Und sie ist dann üblicherweise in Gesprächen, die in vertonten Textboxen eingeblendet werden und dann so ein bisschen über den Hintergrund aufklären. Und das funktioniert eigentlich so, dass man diese Textboxen, damit wird man am Anfang, wird man ein bisschen zugeschüttet damit. Und dann ist es aber auch so, dass man Aufträge bekommt. Das sind dann so Challenges, die man erledigen muss, ja, wo man irgendwie so und so viel davon sammeln muss oder so und so viele Potions benutzen muss und solche Geschichten. Und wenn man das dann erfüllt hat, so eine Reihe von Aufträgen, dann kommt dann wieder der nächste Story-Fetzen, der dann meistens aber auch nur so aus 5, 6 Textboxen besteht. Und die Geschichte enthüllt von, ich glaube, der böse Zauberer ist irgendwie Grim Fawley. Der existierte, glaube ich, vorher auch nicht.
Nein, who
this? Das ist sozusagen das ist eine Person, der, glaube ich, zuvor auch bei dem Ministry of Magic beschäftigt war und da auch irgendwie eine Affäre hatte mit einer Penelope irgendwas. Und er hat dann irgendwie aber im Laufe der Zeit sich irgendwie in seinem Wesen sehr stark verändert und hat letztendlich dann wohl einen Anteil gehabt an diesem Zauber, der nur als Calamity immer bezeichnet wird, der dazu geführt hat, dass diese kostbaren Gegenstände, also Gegenstände, an denen Dinge hängen, auch Personen, an denen Dinge hängen, sozusagen verschwinden und zurückgesammelt werden müssen quasi. Die werden dann als Foundables bezeichnet, diese Dinge, die sozusagen gefunden werden müssen. Und die werden wiederum, sind wiederum von anderen Zaubern geschützt und werden dann unter anderem irgendwie von Trollen verteidigt. Oder man findet irgendwie eine Hexe, die in einem Eisblock eingefroren ist.
Oder ein Einhornfohlen, was von einer Schlange bedroht wird.
Solche Geschichten, ja. Und du bist dann, wenn du unterwegs bist tatsächlich, um so ein bisschen auch aufs Spielprinzip zu kommen, läufst du durch die Stadt und du hast dann so eine Map, die nun wirklich nicht so ansprechend ist wie bei Pokémon Go. Sie ist eher so ein bisschen in Grau-Braun-Tönen gehalten und hast dann Symbole, die du anklickst und dann kommt man üblicherweise in so ein Bildschirm, wo man dann, wenn man Augmented Reality aktiviert hat, ne, so ähnlich wie bei Pokémon, findet man dann die Dinge in der Welt. Das ist auch gar nicht so schlecht gemacht, finde ich.
Siehst du, ich würde mich jetzt schon wieder ärgern, warum man denn die Chance hat, verschreiten lassen, die Map zu designen wie die Karte des Rumtreibers. Das wäre sexy.
Das wäre dann aber auch ziemlich abstrakt gewesen, ne?
Ja, und?
Aber möglich.
Es ist ein Zaubereruniversum.
Also diese Karte kommt als Gegenstand natürlich vor. Die Marauders Map heißt die, glaube ich, ne? Die kommt tatsächlich als Gegenstand vor. Das ist eine dieser Dinge, die man dann sammeln muss.
Ja, da müsste aber auch auf der Karte alle anderen Zauberer auftauchen.
Ja, aber da das doch kann das nicht lokalisieren, wenn andere Zauberer in der Nähe sind?
Nein, das macht es tatsächlich nicht.
Nee. Warum macht es das nicht? Was ist denn
Weil Niantic anscheinend schon bei Pokémon Go nicht gecheckt hat, dass es irgendwie interessant ist, eigentlich zu sehen. Also, warum man es wahrscheinlich nicht macht, ist so, weiß ich nicht, Datenschutz eigentlich nicht das Problem, weil du kannst ja einfach zustimmen oder nicht. So. Aber sie checken anscheinend nicht das Potenzial darin, dass man halt irgendwie auf der Straße unterwegs ist und dann triffst du irgendwen und sagst halt, oh, du bist irgendwie, weiß ich nicht, Fleckenfurz 85, ich bin Einhornbaby 12.
Also es gibt ja schon Interaktionsmöglichkeiten indirekter Natur.
Ich habe gelesen, es gibt da wohl solche quasi Papst, waren das die Papst? Nein, es waren nicht die Papst, aber es gibt so spezielle Räumlichkeiten, Chambers, in denen man dann Duelle mit anderen Zauberern irgendwie durchführen kann.
Genau, also es ist im Grunde, sind diese ganzen Sachen, ja, vielleicht können wir da das über Pokémon Go so ein bisschen erschließen, weil die, also eigentlich ist es im Grunde funktional analog zu Pokémon Go, nur dass ihm sozusagen diese Harry Potter Lore übergestülpt ist.
Ja.
Du hast dann diese, ja.
Und es ist auch quasi identisch von der Map von Pokémon Go.
Genau, die Map ist identisch.
Im Endeffekt, wenn zum Beispiel bei mir der jüdische Friedhof, was ich immer noch schwierig finde, ein Pokéstop ist, dann ist es da zum Beispiel das Gewächshaus.
Ja, also du hast quasi diese Inns sind im Grunde Pokéstops. Und du kannst dann sozusagen, wenn du dann an so einem Inn vorbeiläufst, kannst du dann sozusagen mit deinem Finger über das Smartphone wischen und dann bekommst du dann sozusagen eine Mahlzeit und das lädt dann deine Zauberkraft wieder auf, weil das ist sozusagen deine Spell Energy, ist eigentlich so die wichtigste Ressource, analog zu den Pokébällen in Pokémon Go. Mhm. Und die Wizard Challenges oder Wizard Chambers sind quasi das Analogon zu den Arenen in Pokémon, zu den Gyms. Und da ist es quasi so, dass du in verschiedenen Stufen gegen Gegner antrittst, also du kannst das Level aussuchen, du kannst auch musst dann so ein Item immer einsetzen und je kostbarer das Item, desto höher die Belohnung. Du kannst dann mit mehreren Leuten gegen so eine, man könnte sagen, so eine Art kleine Gegnerwelle kämpfen und musst dann eben zaubern durch das Wischen mit dem Finger, durch das Nachzeichnen eines Symbols.
Das finde ich aber irgendwie auch in diesem Harry Potter Lore-Kontext irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht. Bei Pokémon war es logisch. Es gehörte eben dazu, dass man durch die Gegend zieht und Pokémon sammelt und dann in diesen Arenen kämpft. Das gehörte zum Lore. Aber so in der Harry Potter-Welt, finde ich, ist das jetzt nicht so eins zu eins übertragbar, weil mir nicht einfallen würde, warum irgendjemand jetzt irgendwo hingehen sollte und Duelle suchen. Das passt für mich nicht wirklich in das Lore, auf dem es basiert.
Ja, auch das mit den Pokéstops, wo du irgendwie, nicht Pokéstops, auch mit diesen Gasthäusern, wo man dann irgendwie, das waren mir auch zu viele und das war auch irgendwie komisch. Also es stimmt schon, dass man ab und zu mal so ein paar Momente hat, wo man sich fragt, wie passt das da jetzt rein? Ja, wobei ich allerdings auch sagen muss, ich habe das irgendwann mal schon vor 2 Monaten oder so und frage mich auch immer noch, warum ich nichts erzählt habe, auf Instagram gefunden. Und hatte mich dann auch mal registriert und dann festgestellt, es ist noch nicht draußen. Und dann war ich irgendwann am Sonntag morgens um 5 seltsamerweise wach und gucke so auf mein Handy und denke so, oh, es ist draußen. Und habe es tatsächlich sehr gefeiert. Ich habe mir dann meine Ravenclaw-Krawatte angezogen. Und
bist du auch Ravenclaw?
Klar. Mhm. Was sonst?
Ich auch. Was denn? Ist Ravenclaw nicht empfehlenswert, oder?
Doch!
Okay.
Ravenclaw ist ein super Haus. Niemand hat was gegen Ravenclaw. Das sind so kluge Menschen, das ist toll.
Hast du was gegen Ravenclaw?
Nein. Deine Krawatte steht mir ausgesprochen gut.
Mhm.
Guck mich nicht so an. Weiter. Ihr verschwendet hier Sendezeit.
Ich verstehe überhaupt nicht, was gerade los ist. Aber das Ding ist doch, ich würde voll und ganz zustimmen, bevor ich jetzt deiner wirren Erzählung weiter folge, Tobi, stimme ich lieber Natascha zu. Weil
hey!
Ich finde tatsächlich ist es so, dass
Ich wollte meinen Einstieg in das Spiel erzählen. Es war keine wirre Erzählung.
Ja, ja, ich weiß schon.
Es hat mich nur abgelenkt.
Ich wollte nur darauf eingehen, ich finde nämlich auch, dass es eines dieser fundamentalen Probleme ist, die ich damit hatte. Ich bin ja jetzt nur auch nicht so unbedingt tief in dieser ganzen Harry Potter Lore. Ja, ich habe die Filme gesehen, ich habe auch ein paar Bücher gelesen, so, das war es aber auch. Und jetzt ist es so, für mich hat Pokémon Go hat bei mir immer so eine gewisse Bindung erzeugt an die Pokémon, mit denen ich dann unterwegs war, weil man sie gestärkt hat über die Zeit, man hat mit ihnen gekämpft, sie sind dann, haben auch Evolutionsschritte und sowas durchgemacht. Und bei Harry Potter Wizards Unite ist es dann eher so, man sammelt diese Dinge ein, man bekommt dann Punkte dafür und rankt auch irgendwie dann sich langsam hoch. Es gibt auch ein bisschen was zu lesen, weil du dann irgendwie, dann kann man diese Sachen in so ein Registry eintragen und dann irgendwie so einen kleinen Eintrag dazu lesen. Aber mir fehlt einfach die emotionale Verbindung an irgendwie dieses Gefühl, ich bin irgendwie in so einer Welt, in der so Wesen leben, die ich irgendwie, an die ich irgendwie so eine parasoziale Bindung haben
das
kann.
Das ist auch noch so ein Knackpunkt, den ich von Anfang an schon hatte, schon seit das angekündigt wurde, dass eben Harry Potter ist nicht Pokémon. So, bei Pokémon hat das wahnsinnig gut funktioniert, weil eben diese Pokémon ja im Urmaterial auch in der realen Welt einfach so rumlaufen. Aber in Harry Potter Also weder in der Muggelwelt noch in der Zaubererwelt bist du so extrem mit irgendwelchen Wesen oder sonst was konfrontiert in deinem alltäglichen Leben. Das heißt, man versucht, diesem Lore etwas aufzustülpen, das es nicht hat. Und da bin ich ganz allergisch leider, wenn Leute versuchen, Schabernack mit Harry Potter zu treiben. Weil Harry Potter ist Liebe. Und wenn Leute damit nicht gut umgehen, dann werde ich grantig.
Dann hast du wahrscheinlich auch keine gute Verbindung zu dem Potterverse oder wie das heißt.
Potterverse?
Ja, dieses ganze, diese Online-Plattform, weil mittlerweile ja alles Mögliche aus Harry Potter herausgepresst wird.
Ja, ja, also ich fand Pottermore am Anfang sehr nette Idee.
Hä, Pottermore ist so großartig.
Pottermore ist süß, man kann so ein bisschen mehr dazu lesen. Ich bin allerdings auch so zwiegespalten mit dem Fantastic Beasts-Franchise, was jetzt neu ist. Den ersten Film fand ich süß, der war unterhaltsam, war ganz nett, war ein Niffler, Niffler. Aber so den zweiten Film, der war so schlecht. Ich könnte jetzt schon wieder platzen beim Gedanken an diesen Film. Er macht mich wütend, er macht keinen Sinn, er besteht nur aus Fanservice. Einfach Fakten, definitive Fakten, die verdreht werden. Warum kann McGonagall irgendwie 20 Jahre vor ihrer Geburt in Hogwarts unterrichten? Das ist einfach nein. Und Spoiler, falls jemand diesen Film noch nicht gesehen hat.
Ich hatte es nicht vor.
Nee, weil einfach Credence kann nicht der Bruder von Dumbledore sein. Es geht nicht. Wir kennen Dumbledores Familienverhältnisse. Wir wissen, dass er keinen Vater hatte, dass er dann seine Mutter auch irgendwie dann verloren hat durch diesen schrecklichen Unfall. Wir wissen, dass er nur Aberforth und Ariana hatte. Und es gibt nicht noch einen Dumbledore. Und ich hasse sowas. Es regt mich. Ich bin aus dem Kino rausgegangen. Ich habe den Film nicht beendet und ich werde mir den nächsten auch nicht angucken. Es sei denn, ich höre von überall, oh ja, der Plot-Twist am Ende, der war ein Witz und die haben das jetzt aufgelöst. Dann ja.
Es war alles ein Scherz.
Ja, also ihr seht, Harry Potter Wizards Unite für mich eher nicht geeignet.
Wobei Fantastic Beasts eigentlich ein schönes Stichwort ist, weil es wäre spannend gewesen zu sagen, man ist genau auf dieser Suche nach den Fantastic Beasts. Also im Sinne von, da läuft man Niffler rum und da ist irgendwie, es gibt Events, wo dann irgendwie ein Drache da ist und so weiter. Und dass da im Endeffekt, dass man in die Rolle von Newt Scamander springt und an bestimmten Sachen dann quasi auf der Suche ist und das würde auch quasi von der Geschichte so ein bisschen. Ich fand es aber durchaus sehr unterhaltsam, Hagrid auf einmal bei mir in der Wohnung stehen zu haben. So.
Das ist nämlich auch, das wollte ich auch noch rausstellen, das ist gar nicht so schlecht gemacht. Also ich finde tatsächlich, dass die Augmented Reality Implementierung hier deutlich Fortschritte gemacht hat zu dem, insbesondere zu den frühen Tagen von Pokémon Go, weil die Integration ist ziemlich gut und die Modelle für Augmented Reality Smartphone-Verhältnisse sogar ziemlich detailliert. Also es sieht schon ansprechend aus.
Ja, und auch die einzelnen Sachen haben ja immer so ihren eigenen Charme. Also Hagrid, der dann irgendwie in so einem Spinnennetz ist und den du dann irgendwie befreien musst. Irgendwie ein feuriges Huhn, was das Feuerwerk von den Weasleys, glaube ich, irgendwie gleich anzündet und so weiter. Das ist alles immer so ein Punkt gewesen, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste. Aber als dann irgendwie das zweite Mal irgendwie das Einhornfohlen vor der Schlange stand, war ich so, okay, ja, das habe ich schon mal gesehen. Also es war so ein bisschen so, ja, ich habe schon einen Taubsi gefangen.
Es ergibt sich eine enorme Repetition im Laufe der Zeit, das habe ich auch festgestellt, die einzig aufgebrochen wird durch manch nette Kniffe. Ich fand zum Beispiel Portkeys ziemlich interessant. Also schon irgendwie doch, ja, was heißt ziemlich interessant, zumindest nett gemacht. Es ist im Grunde sind Portkeys eigentlich das Analogon zu den Eiern aus Pokémon Go. Also du findest quasi dann so Portkeys, die sind dann so verschlossen und du musst dann einen Schlüssel nehmen und dieses Ding aufschließen.
So funktionieren Portkeys nicht.
Nein, warte, geh noch weiter. Das ist sozusagen so eine Schatulle innerhalb dessen dieser Portkeys, ne? Ich glaube, es heißt
funktionieren Portkeys aber nicht.
Aber das ist jetzt kein Portkey.
Warte. Lass mich doch weiter erzählen.
Das ist ein Portkey.
Gott, ich krieg schon wieder Krämpfe.
Lass mich doch erst mal zu Ende erzählen.
Hat mal jemand einen Stiefel, das ist ein Portkey.
Ja, eben. Natürlich, das ist dann zum Beispiel so, du hast dann so eine Schatulle.
Aber dafür brauchst du keinen Schlüssel.
Leute, jetzt.
Ja, Stefan, sprich weiter.
Also, du hast so eine Schatulle und du musst da so einen Schlüssel reinstecken.
Das ist kein Portkey.
Und du musst diesen... Ich hau dich gleich. Du musst diesen Schlüssel, um den sozusagen zu drehen quasi oder um das Ding aufzuschließen, musst du dann Kilometer zurücklegen. Ja? Also du musst quasi laufen, so ähnlich wie du Eier in Pokémon Go ausbrüten musst. Und dann hast du darin zum Beispiel einen Stiefel oder irgendeinen anderen Gegenstand, der dann ein Portkey ist. Ja? Und wenn du das dann aktivierst, diesen Portkey sozusagen, hast du in Augmented Reality diesen Gegenstand, der dann der Portkey ist, Der steht dann bei dir in der Wohnung sozusagen rum und du kannst ihn dann anklicken, woraufhin sich so eine Art Portal öffnet und du musst dann quasi mit deinem Smartphone durch das Portal gehen und bist dann in so einem, für so einen Moment in so einer eher eigentlich Virtual Reality Umgebung, weil du dann mit der Bewegung deines Handys sozusagen eine Umgebung absuchst und dann dort sozusagen spezielle Dinge findest. Das ist im Grunde einfach nur ein recht primitives Suchspiel, was daraus resultiert. Aber der Weg dorthin ist eigentlich ein ganz charmanter.
Das hatte ich tatsächlich noch nicht.
Hast du noch keinen Portkey?
Nee.
Komm.
Ja, aber nein.
Warum nein?
Weil Portkeys nicht in Schatullen liegen, die man aufschließen und ausbrüten muss.
Ja, klar. Aber so ein bisschen Suspension of Disbelief, Natascha. Ja. So ein bisschen Suspension of Disbelief geht schon.
Ja, aber das macht man dann kann man sich doch auch irgendwas Witziges Neues ausdenken. Wenn sie doch auch lizenziert sind, was in dieses Universe passt und nicht Dinge, die schon existieren, verändern.
Ja, aber das Problem ist, es krankt halt echt an dem, also das ist mir halt dann irgendwie nach einer Stunde oder zwei aufgefallen, es ist halt Pokémon Go mit irgendwas übergestülpt und also sie haben nichts, also sie haben wahrscheinlich Sachen neu programmiert und es gibt ja auch quasi so diese Wischbewegung, dass man halt nicht einfach nur stumpf irgendwelche Bälle schmeißt, sondern unterschiedliche Zauber hat und so, aber ich habe dann halt zwischendurch gedacht so, ich spiele jetzt Pokémon Go, warum spiele ich nicht Pokémon Go?
Ich fand es tatsächlich etwas schade, dass man Zauber nicht auswählen kann.
Hm.
Denn du hast dann sozusagen, je nachdem, in welche Situation du kommst, welchem Foundable oder Confoundable du dann gegenüberstehst, ist automatisch schon ein Zauber ausgewählt und dann wird ein Muster auf dem Screen eingeblendet, das du nachzeichnen musst. Und es wird dann sozusagen, ob das erfolgreich ist, ergibt sich aus der Kombination aus Geschwindigkeit und Präzision dabei. Und das ist im Grunde eigentlich eine ganz passable Mechanik, weil man es schnell eben so auch mal irgendwie im Gehen machen kann. Man ist ja eben dann draußen unterwegs. Aber lässt dann wiederum Strategie vermissen, weil es gibt, glaube ich, irgendwie nur so ein Dutzend Zauber und die macht man dann halt immer und immer wieder. Dahingegen fand ich das Werfen der Pokebälle schon etwas spannender, muss ich sagen, irgendwie. Das ist so diese klassische Throw-the-Ball-Geschichte irgendwie. Das hatte schon was. Entschuldigung.
Aber was ich vorhin erzählen wollte, war, ich bin halt echt gehypt gewesen im Sinne von, ich habe dann das Harry Potter Musical und da finde ich, das darf man, weil das ist eher so ein bisschen Satire, guck nicht so böse. Ich mag das Harry Potter Musical.
Ich mach die Augen zu.
Genau, mach die Augen zu. Da kann man Harry Potter mitsingen, das funktioniert mit dem Film sonst nicht. Deswegen. Und dann habe ich das Harry Potter Musical angemacht, meine Ravenclaw-Krawatte angezogen, es war irgendwie 6 Uhr morgens, hatte auch so einen magischen Moment und ich habe mich super drauf gefreut und hatte dann auch eine Zeit lang Spaß damit. Aber ich habe innerhalb dieser Woche gemerkt, und es lag vielleicht auch daran, dass ich viel zu tun hatte, dass ich nicht diesen Moment hatte von, okay, ich gehe jetzt nochmal eine Runde los und spiele das. Ich hatte eher so diesen Moment von, okay, ich stehe jetzt hier gerade rum irgendwie beim Dönermann und warte auf irgendwas und hole irgendwie mein Handy raus und spiele das kurz. Aber es hat mich genauso wie Pokémon Go relativ schnell wieder verloren. Wahrscheinlich denke ich mir demnächst die Tage so, ja, ich könnte es jetzt nochmal wieder spielen. Aber es hat halt nicht meine Erwartungen getroffen, leider.
Ich habe es tatsächlich dann im Verhältnis doch relativ viel gespielt. Vor allem zu Rezensionszwecken aber. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, wow, ich muss es jetzt unbedingt tun, weil es mich so hineinsaugt. Mhm. Ich glaube, ich bin aber schon relativ gebufft tatsächlich. Weil ich finde, es kommen also hochgelevelt.
Ach so, okay.
Ich würde noch einige positive Aspekte rausstellen, weil wir haben jetzt relativ viel, und da würde ich zustimmen, sozusagen über die Dissonanzen mit der eigentlichen Lore, mit der Logik von Harry Potter auch gesprochen, oder diese seltsame Kopplung, die sich ergibt aus der Pokémon-Logik in der Harry Potter-Welt. Und auch über die Erzählung, die nun wirklich, übrigens auch interessant, in der Pressemitteilung stand, wurde die Erzählung so beschrieben, das ist jetzt ein Zitat aus der Pressemitteilung, die wir bekommen haben, Zitat von David Haddad, dem Präsident von Warner Brothers Interactive. Wenn man als Zauberer oder Hexe die Magie um sich herum immer gespürt hat, machen sowohl die innovative AR-Technologie von Harry Potter Wizards Unite als auch seine einzigartige Erzählweise es möglich, diese Fan-Fantasie auszuleben. Zitat Ende.
Ja, Boxen sind sehr einzigartig.
Verdrohte Textboxen, habe ich auch gedacht, ist eine einzigartige Erzählweise. Aber positive Punkte fand ich das Erstellen eines eigenen Zaubererprofils.
Ja.
Es ist nämlich so, dass man relativ viele Konfigurationsmöglichkeiten hat.
Das hat mich genervt.
Nur deshalb würde ich es mir ja runterladen, weil ich gerne so ein Foto hätte, wie Stefan eins hat.
Ich fand das toll. Also
das habe ich nicht gemacht.
Zum einen hat man die Möglichkeit.
Das wollte ich nicht. Das fand ich affig.
Hat man die Möglichkeit.
Ich habe mir lieber was angezogen.
Ein Foto zu. Ja, genau. Ich habe mir lieber meine Ravenclaw-Klamotte
angezogen. Ja, was denn? Wenn ich schon unterwegs bin und dann ich. Ich hätte mich auch gefreut, wenn ich auf einmal auf Leute getroffen wäre, die dann so, ach guck mal, du hast ein Slytherin-T-Shirt, nicht ein Slytherin, eine Slytherin-Krawatte an. Und ein positiver Punkt noch, dann darfst du gleich wieder über Profilbilder sprechen, wo ich mich echt gefreut habe, als ich das Gefühl hatte, da sind andere Leute so auch nachts um 11 unterwegs, als ich von der Arbeit kam, unterwegs und haben so auf ihrem Smartphone rumgewischt und das hatte so einen kurzen Moment von, oh guck mal, da hinten sind andere Zauberer, da sind Leute irgendwie, die, das hatte so einen Moment von, okay, ich fühle mich wie ein Teil der Harry Potter Welt in der Muggelwelt und wir gucken so ein bisschen verstohlen, so, na, bist du auch einer?
Ja, das also, fand ich cool. So einen Moment hatte ich leider nicht. Ich habe auch in allen diesen Challenges, also in den sogenannten Arenen quasi, habe ich immer alleine gekämpft. Es war einfach niemand da, ansonsten, der irgendwie in Frage gekommen wäre. Aber wir hatten keine Gelegenheit, uns zu treffen, Tobi, in der vergangenen Woche.
Ja.
Aber tatsächlich finde ich, dass dieses Zaubererprofil hat für mich einiges an Vergnügen an den ersten Spielstunden ausgemacht. Zum einen, weil man ein Foto erstellen kann, was relativ viele Konfigurationsmöglichkeiten erlaubt. Man schaltet dann noch weitere Skins frei. So Filter und Sticker und all solche Geschichten, natürlich. Kann man mögen, muss man aber nicht. Es gibt aber auch tatsächlich doch einige weiterführende Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du sowas machen wie, du kannst die Länge des Zauberstabes konfigurieren und sozusagen dann dadurch bestimmen, ob du sozusagen eher präzise bist in dem Wischen deines Fingers. Mhm. Ja? Auch solche Sachen wie zum Beispiel, was der Bestandteil deines Zauberstabes ist. Also ob es quasi eine Phönixfeder ist oder ein Drachen, was gibt's da noch?
Drachenherzstrang.
Ein Drachenherzstrang,
ja. Oder Einhornhaar.
Genau, richtig. Und aus diesen drei kann man auswählen und dann haben die auch unterschiedliche Attribute. Also das war so diese Einbindung von wegen, ja, man geht jetzt zu Ollivander. Und das war irgendwie schon eigentlich eine schöne Sache. Auch gut fand ich, dass man ab einem gewissen Level, ich glaube es war Level 9, Professions auswählen kann, um so ein bisschen eine Spezialisierung herbeizuführen und auch das Zusammenspiel spannender zu machen. Es ist dann so, dass man wählen kann zwischen Aurors, Magizoologists und Professors. Und es ist dann quasi so, dass die haben unterschiedliche Stärken und Schwächen.
Uh-huh.
Ja, und dementsprechend levelt man dann auf, schaltet unterschiedliche weitere Zauber frei, steigert defensive und offensive Kräfte und so weiter. Und das führt, kann ich mir schon gut vorstellen, auch wenn ich es jetzt noch nicht erfahren habe, dann dazu, dass zum Beispiel, ich habe natürlich als Professor gespielt und das führt dann dazu, dass man eher so ein paar Sachen lernen kann, um dem Team zu helfen, zum Beispiel Heilzauber, die man auf das Team anwenden kann, sodass man dann idealerweise, wenn man in den höheren Rängen dieser Wizard Challenges ist, auch als Team zusammenspielt und sich dann so ein bisschen koordinieren muss und das als, ja, doch einen strategischen Mehrwert tatsächlich bringt. Die Kämpfe fand ich spannender als bei Pokémon Go, wo man die ganze Zeit einfach nur immer klick, 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 wisch, klick, 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 wisch, klick, 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 wisch. die hatten schon etwas mehr strategische Tiefe. Marginal, ja, mehr.
Was ich noch Interessantes gelesen hatte, war von dem CEO, glaube ich, von Niantic, der gesagt hatte, dass er so die Perspektive hat, dass das quasi zur Normalität wird, dass man quasi verschiedene AR-Games quasi hat und Leute das relativ normal finden, also ein alltägliches Event ist, dass man halt irgendwie sagt, ich treffe mich mit ein paar Freunden und man spielt halt irgendwie draußen ein AR-Game. Interessanterweise wollen sie allerdings nichts in die weitere Hardware-Entwicklung stecken, wenn ich das verstanden habe. Also sie bleiben halt quasi auf ihrem Bereich mit den Software-Sachen. Ich bin gespannt, inwiefern sich das, habe ich aber, glaube ich, auch zu Genüge in anderen Folgen schon erwähnt, inwiefern da halt Apple dann demnächst aufspringt und die Smart Glasses. Weil er hatte halt auch gesagt, dieses, ich laufe mit meinem Handy rum und das ist vielleicht auch immer noch so ein Manko, was ich da auch sehe. Und ob ich jetzt halt Pokémon fange oder halt irgendwelche Zauber auslöse, dass das immer noch so ein bisschen gestelzt ist und dass du wirklich quasi das vor dir sehen musst, wobei ich da auch schon die Kritik gehört habe, inwiefern sollst du dann quasi die Wischbewegungen und so machen, also wie soll das dann funktionieren?
Ich würde noch, bevor wir auf so allgemeine Sachen eingehen, habe ich noch zwei Aspekte, die ich unbedingt ansprechenswert im Zuge der Rezension finde,
jo,
die mir aufgefallen sind. Und der erste Punkt ist sozusagen, dass eine Registrierung bei Wizards Unite nur möglich ist über Facebook und Google. Es gab keine Möglichkeit, sich separat irgendwie via E-Mail oder Telefonnummer zu registrieren. Für mich persönlich ist das jetzt nicht so super drastisch. Ich bin da, sehe das nicht so super eng. Aber es gibt ja durchaus Leute, die irgendwie nicht so Social Media affin sind, Leute, die vielleicht auch keine Lust haben auf möglichen Datenaustausch. In dem Fall ist es also unbedingt erforderlich, meines Erachtens nach, dass es eine weitere Anmeldemöglichkeit gibt. Und der zweite Aspekt sind natürlich, wir müssen über Mikrotransaktionen sprechen, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Denn es ist natürlich ein Free-to-Play-Titel, ja, man lädt sich den einfach so runter, ist ja aber keine Charity. Die Mikrotransaktionen, finde ich, rangieren irgendwo zwischen fair und absurd. Es gibt die virtuelle Währung Gold, ne, innerhalb des Spiels.
Warum haben sie nicht mal Galeo? Egal. Okay, weiter.
Was genommen?
Warum haben sie nicht mal die richtige Währung der Zaubererwelt genommen? Warum haben sie keine Galleons und Sickles und Nuts?
Ah, so heißen die eigentlich?
Ja.
Ja.
Okay, ich dachte,
also das wäre jetzt halt schon free gewesen, einfach den richtigen Namen zu verwenden.
Das wusste ich nicht. Es kann aber auch sein, dass sie das ganz also aus einem bestimmten Grund nicht gemacht haben, weil sie sozusagen diese eigene Währung einführen wollten, die ja zugleich die Verlängerung des Echtgeldes ist.
Ja, aber warum?
Ich glaube, du musst ein bisschen lauter sprechen, ansonsten hört man dich nicht.
Ausnahmsweise darfst du lauter sprechen, Tobi.
Also warum war die Frage?
Ja, ich würde mich da Tascha anschließen, wobei ich tatsächlich vergessen hatte, wie es war. Ich wollte mich gerade schon fragen, wie war das denn?
Also ich weiß es auch nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Das ist eine gute Frage. Aber hier ist es jedenfalls Gold. Mir ist es auch gar nicht aufgefallen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und man kann so ziemlich alles mit Gold kaufen innerhalb des Spieles. Analog zu Pokémon Go ist es vor allem eben so, dass man Spell Energy in der Regel sehr schnell verbraucht. Also das wären dann Pokebälle. Im Grunde, man kann sich dann größere Kapazität kaufen, quasi, dass man mehr davon aufladen kann. Auch Inventarkapazität. Gold zu bekommen immer innerhalb des Spiels ist ein ziemlich ermüdender Grind. Am Anfang geht es relativ schnell und danach passiert dann erstmal lange Zeit so gut wie gar nichts. Und man kann dann für circa 80 Gold bekommt man für circa 1 Euro. Das ist allerdings, glaube ich, noch auf der Schwelle von irgendwie so ein paar Pokebällen beziehungsweise so ein bisschen Spell Energy. Und das geht dann hoch bis zu 12.000 Gold für 100 Euro. Also wenn man richtig Geld investieren will in Wizards Unite, so richtig Pro-Wizard werden möchte, dann kann man dann für 100 Euro sich das Spiel quasi komplett freikaufen.
Kriegt man dann auch so einen kleinen Profil-Avatar? Kannst du deinen Namen in Malfoy umbenennen?
Ja. Okay. Habt ihr noch was an Fragen, Anliegen oder Argumenten zu Wizards Unite? Du bist wahrscheinlich noch skeptischer als zuvor, Natascha.
Ja, also für mich steht jetzt erst recht fest, dass ich das nicht spiele.
Ja.
Also, aber ja, das ist halt auch immer so ein bisschen mit Harry Potter so ein Zwiespalt. Also es gibt ja uns absolute Hardliner und es gibt halt so Casuals. Und die Frage ist halt, an wen willst du ran?
Ich glaube, in dem Fall.
In dem Fall willst du, glaube ich, eher an die Casuals ran.
Eher Casuals, ja.
Und Dinge, die für die Casuals gemacht sind, sind meistens für die Hardliner nicht befriedigend.
Ja. Für mich ist es tatsächlich auch so, dass ich das nicht weiterspielen werde. Es saugt mir zu viel Akku. Es ist die Erzählung an sich finde ich sogar gar nicht mal so schlecht, in Anbetracht der Tatsache, dass es bei Pokémon Go lange Zeit überhaupt gar keine Erzählung gab. Oder zumindest nur eine sehr hintergründige. Da finde ich, ist Wizards Unite schon spannender. Aber mir ist die Mechanik etwas zu repetitiv und ich habe tatsächlich auch das Gefühl dieser Dissonanz, dass das Ganze irgendwie nicht so ganz in die Harry Potter-Welt passt, in seiner Logik, in seiner spielerischen Logik. Eine, eigentlich könnte man sagen, eine ludonarrative Dissonanz, die da zu spüren ist. Und deshalb ist es so, dass ich tatsächlich dann eher nochmal eine Runde in Pokémon Go drehen würde als in Wizards Unite.
Ja. Ich hätte bestimmt noch positive oder negative Dinge.
Aber? Du kannst ruhig einen positiven oder negativen Dinge auch noch ausführen.
Nee, ich fühle mich gerade ein bisschen wie die in der Kammer des Schreckens. Ich bin jetzt nicht lange richtig platt, deswegen bin ich auch so leise.
Vielleicht wird es mal Zeit für Abendessen.
Abendessen und Lüften. Mir wird nämlich langsam schwindelig.
Okay, ich mache mal schnell die Abmoderation, bevor Tobi hier aus dem Latschen kippt.
Nee, also tatsächlich, es tut mir leid, dass es mir dazu jetzt nicht mehr viel einfällt. Aber ich finde auch, wir haben es, glaube ich, ganz rund gekriegt. Aber ich brauche Frischluft, Stefan.
Liebe Leute da draußen, nachdem ihr, wenn ihr etwas Lust habt, Frischluft zu schnappen, dann geht doch mal nach draußen, spielt eine Runde Wizards Unite und teilt uns eure Eindrücke mit. Das könnt ihr sehr gerne tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und uns einen Kommentar schreibt. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne auf Facebook und auf Twitter erreichen oder mir eine E-Mail schicken an simon@pixeldiskurs.de. Abonnieren könnt ihr uns auf Apple Podcasts und auf Spotify sowie auf sämtlichen anderen Podcast-Services. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, was sehr kostbar wäre, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und am unteren Bildschirmrand auf den Unterstützt-uns-Button klickt. Dort findet ihr unsere Steady-Kampagne und könnt uns sozusagen für einen kleinen monatlichen Obolus mit etwas neuem Equipment und irgendwie anderem Kram, wie zum Beispiel Reisekosten für die anstehende Gamescom, versorgen.
Oder demnächst unser neuestes, tollstes Ziel, eine Klimaanlage.
Eine Klimaanlage, yay, für mein Wohnzimmer.
Das wäre ziemlich, ziemlich toll.
Oder ein Planschbecken würde eigentlich auch schon ausreichen.
So. Oh ja, so ein Einhornplanschbecken wäre schön.
Und wenn ihr mögt.
Wie wollt ihr denn in einem Einhornplanschbecken?
Dann hören wir uns. Nächste Woche.
Aus dem Planschbecken wieder.
Ich bin am Strand, mich hört man nicht.
Ach stimmt, Natascha, du bist nicht da nächste Woche.
Ich bin nicht da. Ich bin in Pineda de Mar in der Nähe von Barcelona und lass es mir gut gehen.
Ich wünsche dir eine gute Reise.
Auf den Putz?
Ja, ich wünsche dir eine gute Reise. Und Tobi, ich wünsche dir einen schönen Geburtstag, einen schönen 33. Geburtstag, beziehungsweise zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Bitte? Was denn?
Tobi wird 32.
32? 32?
Ja.
Ich dachte, du bist 33. Ich dachte, du wärst älter als ich.
Seit 15 Jahren Freunde und ich weiß es besser.
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Das ist traurig.
Wir gehen dann mal.
Ich gehe mich jetzt schämen.
Tschüss.
Liebe Grüße an Andreas Scheuer. Tschüss.